Ja, dann wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück. Wir haben Publikum. Wie geht's euch? Ich gucke hier nur in grinsende Gesichter.
Aber wenn ich sage, wir haben Publikum, warum gibt's da keinen Applaus eigentlich?
Wahnsinn, da muss man ehrlich sagen, so viel Prominenz hier, ne? Also ich würde sagen, zwei der fünf besten Drittligaspieler sitzen hier gerade neben uns und haben geklatscht. Ich fühle mich gerade stolz. Dann ein deutscher Pokalsieger, ein neuer Experte. Die Chefin, das ist Wahnsinn, was hier los ist. Ne?
Ich glaube, man muss das kurz erklären. Wir sind bei den Media Days in Frankfurt. Die dritte Liga steht in den Startlöchern. Ich glaube, 9 Tage sind es noch, bis es wieder losgeht.
Wobei, es sind jetzt 7 Tage, weil wir sind ja jetzt am Freitag sozusagen, ne?
Ah ja, also
wir zeichnen Mittwoch auf,
um alle mal so mitzunehmen. Wir zeichnen Mittwoch auf. Freitag wird das ganze Ding veröffentlicht und heute sind wir in Frankfurt und haben hier heute ganz viele Gäste am Start. Ich sehe in glänzende Augen von Ahmed Arslan und Klaus Jasula. Im Hintergrund steht noch Markus Schwabel, Daniel Flottmann ist da und das Allerwichtigste natürlich, ihr beide seid da. Geht's euch gut?
Uns geht's hervorragend. Also mir geht's hervorragend. Ich möchte nicht für Veggie sprechen, aber nach 7,5 Wochen Urlaub würde ich sagen, du siehst hervorragend aus.
Ich könnte nochmal 7. Es war so erholsam. Also jetzt komme ich langsam in den Modus, wo ich sage, muss ich überhaupt nochmal arbeiten? Ja, ich muss und ich will auch. Ja. Aber ich finde es bemerkenswert, wie du hier die Moderation an dich gerissen hast. Tobi ist ja leider noch im Urlaub. Machst du sehr gut, lieber Yannick.
Danke für diese Blumen. Finde ich nicht. Aber du sprichst es ja gerade an, Tobi ist im Urlaub. Deswegen, wir vermissen dich sehr, Tobi. Aber wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, da noch was einzuholen von Tobi. Oh. Deswegen wollen wir ihn doch auch mal zu Wort kommen lassen.
Hallo, liebe Freunde. Die Kultusministerkonferenz allein ist schuld daran, dass ich nicht bei euch sein kann. Denn die haben entschieden, dass die Sommerferien so liegen, wie sie eben liegen. Offenbar interessieren sich die Kultusminister so gar nicht dafür, wann die Media Days in der dritten Liga sind. Ist aber nur eine unseriöse und halbgare und polemische Anschuldigung. Ja, statt bei euch zu sein, bin ich also auf Mallorca. Das ist das Bundesland, in dem man eben manchmal Urlaub macht oder in das man auswandert mit den Worten Goodbye Deutschland. Aber natürlich nur, wenn man nur eine halbgare Geschäftsidee und keine Kohle hat. Um in Gedanken bei euch zu sein, gibt's hier die Cornflakes im Speckmantel und den Kaffee trinke ich mit dem Strohhalm aus dem Eimer. Und ich find's echt schade, dass ihr nicht auch hier seid, weil mit eurer feinsten Rhetorik würdet ihr auch alle Veganer auf die Schinkenstraße fegen. Stattdessen treffe ich hier auch ein bisschen Drittliga-Fans. Einer vom MSV Duisburg sitzt am Nebentisch im Hotel und freut sich schon sehr auf die Rückkehr der Zebras in die dritte Liga. Und am Flughafen hat mich ein Aachen-Fan gefragt, wann wir denn endlich wieder da sind. Deswegen macht das ordentlich und ich freue mich dann sehr, euch nächste Woche wieder live und in Farbe zu sehen. Liebe Grüße und hasta luego.
Man hört, ihm geht's gut. Wahnsinn. Was für ein Gag-Feuerwerk. Meinst du, hat sich das aufgeschrieben oder kam das spontan wie bei Fips Asmussen?
Ich befürchte, bei ihm kam es einfach spontan. Ja. Er ist so, muss man sagen.
Ja, schade auf jeden Fall, dass er nicht da ist. Nächste Woche ist er wieder da. Und jetzt würde ich sagen,
Strassi? Ich kann dir das nur mal sagen, Strassi, wie das heute Morgen war. Ne? Ja. Ich bin um 7:10 aus dem Haus in Köln, Deutzer Brücke gesperrt. Wahnsinn. Severinsbrücke, viel Verkehr. Gegen die Einbahnstraße. Also ich glaube, ich habe heute Morgen eigentlich schon Führerschein. Ich habe geschoben, wie Chris Froome damals bei der Tour de France mein Fahrrad hoch. Irgendwie hier hin und dann saß ich im Speisewagen, Filterkaffee, weil es keine Tassen, hatten nur Becher. Und dann hat mir Yannick Barkic schon den Plan für heute mitgegeben. Also direkt ein strenges Regiment aus dem Kaltstart, aus den Ferien.
Wahnsinn, wie viel davon gelogen war. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Aber Bucky, wie geht's denn dir überhaupt? Ich meine, klar, du willst jetzt rein, du willst ran, aber wir haben ja Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Wie hast du das denn, die Zeit verbracht ohne dritte Liga? Das ist ja für dich im Prinzip kein Urlaub.
Er hat viel Tour de France geguckt.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Tour de France, ich bin mega drin im Thema. Gestern Mont Ventoux, Wahnsinn, Chris Froome. Ist ja damals nicht geschoben, sondern ist ja selber hochgelaufen, ohne das Fahrrad.
Er hat den Platten und der kam der Materialwagen nicht mehr durch, wegen den vielen Fans. Und dann ist der Führende im gelben Trikot den Berg hochgelaufen. Das ist aber wahrscheinlich nicht viel langsamer als im Fahrrad bei der Steigung von 13%.
Nee, um das abzukürzen, ich hatte einen sehr schönen Urlaub auf Sardinien. Man muss auch sagen, auch da hat mich die dritte Liga weiterhin begleitet, weil es gab immer, ihr kennt das ja, auf langen Wanderungen bei Trails, da gibt es immer irgendein Schild, irgendwelche Aufkleber kleben da. Rot-Weiß-Essen-Fans waren natürlich ganz viele da, waren ganz viele Duisburg-Fans da. Aber welcher Verein wirklich am meisten Aufkleber verteilt ist, 1860 München.
Ja, klar. Ich habe mal eine Alpenüberquerung vor 2 Jahren gemacht mit einem Löwenfan. Schöne Grüße an Thomas Ruhland. Der hat als Löwen-Guerilla, hat der einfach Aufkleber hingeklebt. Das war überragend.
Ja. Wo hast du Urlaub gemacht, Strassi?
Ich war in Griechenland 2 Wochen auf Kreta. Und dann war ich nochmal 2 Wochen in Amerika und habe so eine kleine Tour gemacht. Es war herrlich. viel Fußball geguckt, aber auch viel Baseball und so weiter und so fort. Also ich bin gut erholt und freue mich jetzt auf die dritte Liga, auf euch natürlich. Und ich glaube, das wird wieder so eine Wahnsinnssaison. Jeder sagt ja jetzt gerade, wir haben schon auch hier bei den Media Days von den Spielern was eingeholt. Natürlich 60 Top-Favorit. Viele sehen auch Rot-Weiß Essen als Top-Favorit.
Hansa Rostock.
Saarbrücken. Aber irgendeiner von denen wird es ja nicht. Ne? Also es wird dann auch wieder Geschichten geben. Ich bin sehr gespannt auf Ulm. Die haben ja einen kompletten Restart und alles. Aber Joe Reichert war in Topform, hat einen Tag vorher noch schön ordentlich gefeiert. Das hat man ihm auch angemerkt. Es war herrlich.
Okay, ja. Das alles und viel mehr in der... Man merkt schon, der ist raus, ne? In der besten Folge aller Zeiten.
Ach so, ja, was will der? Der guckt mich an, er macht da irgendwas, als wäre ich hier dein, okay. Ja, das wird hier die beste Folge aller Zeiten, glaube ich, oder?
Ja, aber eins müssten wir jetzt auch noch sagen. Wenn wir jetzt schon bei Fußball sind, ich bin ja so ein bisschen auch mal für die Historie zuständig, wenn du schon auf Sardinien warst, wie hieß denn der einzige Club aus Sardinien, der jemals die Serie A gewonnen hat, damals mit Gigi Riva?
Boah, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass ich in dem Geburtsort von Gianfranco Zola war. In Oliena. Und die haben dem eine ganze Hauswand gewidmet. Das sah aus wie in so einem Gazzetta dello Sport-Style. Erste Seite, schön in rosa. Wunderbar, wirklich. Und wie hieß jetzt der Club?
Cagliari. Wir sind mit Gigi Riva zweimal, haben die Serie A gewonnen. Also super. Nur mal für den Hintergrund, wenn du mal irgendwie bei Günther Jauch sitzt.
Klaus Jasula hat geschmunzelt und ist sich auch sicher, dass jetzt hier wird die beste Folge aller Zeiten. Richtig?
Er ist gleich mein Joker, falls ich das in Frage habe.
Und emotionsgeladen, kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? Fair Einschätzung.
Ja, und dann sagen wir nochmal wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Ne? Das ist es. Wir sind wieder zurück. Viele Fragen hat es gegeben. 4:3, der dritte Liga-Podcast. Wir gehen in die dritte Saison, Veggie. Wer hätte das gedacht? Ja?
Wahnsinn.
Bei dem Gehalt, was du beziehst, ist...
Ja, aber ganz ehrlich, auf meinem Marsch von der Nationalmannschaft bis in die dritte Liga, das ist jetzt, also würde ich sagen, Top 3 meiner Lieblingsprodukte.
Ach, ist das alles schön.
In die wievielte Saison gehen wir?
Die dritte habe ich
gedacht. Ach so, wir. Ich dachte, jetzt die dritte Liga.
Ja, also der Podcast. Ja. Wir sind, glaube ich, in der achten, oder? Achtes Jahr.
Mit Magenta Sport, ja, könnte sein.
Ich glaube sogar neuntes, nächstes Jahr zehnjähriges. Da wird nochmal richtig aufgefahren. Aber was erwartet ihr dieses Jahr? Wir haben ja Großes hinter uns gebracht. Ne? Wir hatten einen Zuschauerrekord, 4 Millionen. Wir hatten einen Drittligisten im Pokalfinale. Said El Mala, der wird umworben von irgendeinem Premier League-Verein. Also wo soll es noch hin für nächstes Jahr?
Das wäre auch geil gewesen, wenn der jetzt noch verkauft worden wäre. Der hätte nicht einmal beim FC gespielt, aber er hätte schon Kohle eingebracht. Ja. Aber hat er gesagt, er will erstmal...
Aber ihr merkt ja, die dritte Liga brennt.
Also ich glaube ganz ehrlich, es ist natürlich auch nicht ganz einfach, das letzte Jahr zu toppen. Das muss man schon ehrlich sagen. Du hast es gerade gesagt, also mit Bielefeld eine Mannschaft im Pokalfinale, hast mit Bielefeld und Dresden natürlich zwei Hausnummern noch verloren an Liga 2. Aber wenn man sich so anschaut, was die Mannschaften gemacht haben, auch jetzt im Sommer, also ich finde schon, wir haben uns auf der Hinfahrt darüber unterhalten, für mein Dafürhalten, Bundesliga-Fußball ist anders als vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren hätte ich dir vielleicht noch 3-4 Mannschaften nennen können, die Meister werden können. Heute 20 Jahre, 18 Mal die Bayern und vielleicht haben sie zweimal Gnade. Zweite Liga ist ganz speziell, weil die großen Vereine immer das Spiel machen müssen und auf massierte Abwehrreihen treffen. Aber diese Ausgeglichenheit, dass du wirklich vor keinem Spiel sagen kannst, wer das Spiel gewinnt, das ist eigentlich Liga 3. Das ist das ganz besonders Faszinierende daran.
Und es ist das erste Jahr, wo der HSV Bundesligist ist, wo wir diesen Podcast machen. Da bin ich mal gespannt, was das mit dir dann macht an einem Montag,
ja, klar.
Nach dem Wochenende.
Ich habe gerade eben hier mit HSV-Vergangenheit, die hier sitzen, habe ich natürlich schon rangeschmeckt. Ne?
Die
also Klaus hat gesagt, er glaubt, dass der HSV Chancen hat, 15. zu werden. Also ich bin guten Mutes.
Ich habe ja gesagt, Europapokal ist sogar schon direkt drin. Aber
Nein.
Da reden wir dann nach Weihnachten, darüber. Ich glaube, das wird wieder so eine ganz spektakuläre Saison. Ich glaube auch natürlich, dass 60 Top-Favorit ist. Es wird aber keiner irgendwie rausfallen und da irgendwie 90 Punkte machen oder sowas. Und ich wurde, glaube ich, am Montag, am Dienstag beim DFB war ich in so einer Social-Media-Station und ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Dann fragen nämlich, wer wird Meister? Und dann habe ich einfach aus dem Affekt Rot-Weiß Essen gesagt. Und ich habe es nicht bereut bis jetzt.
Ja, ist doch erstmal kein schlechter Tipp. Also was immer ja vor der Saison passiert, ist so eine Trainerumfrage, gibt es ja immer, Liga 3 Online. Ich sei ja mal sehr proaktiv dabei. Die habe ich euch mal mitgebracht und ihr habt es ja eben schon angesprochen. Die Löwen sind da auf Platz 1 zu nennen, 17 Stimmen. Danach Hansa Rostock. Saarbrücken ist auf Platz 3 und Rot-Weiß Essen auf 4. Das sind sozusagen die Big Four dieses Jahr. Aber man hat nicht mehr diese... Ist jetzt sehr despektierlich, wenn man sagt, ist kein ganz großer Verein, aber man hat schon gemerkt, letztes Jahr Bielefeld und Dresden, das waren schon die beiden Top-Favoriten, die es auch durchgezogen haben. Es kamen jetzt keine großen Vereine runter. Ist es jetzt aufgrund dieses Teilnehmerfelds vielleicht ein bisschen ausgeglichener oben an der Spitze oder noch besser gesagt, ist es so einfach aufzusteigen wie noch nie?
Wobei man ja sagen muss, Dresden und Bielefeld am Ende sind sie dann richtig durchgezogen. Ja. Also es war ja nicht ein Start-Ziel-Sieg.
Und ne? Ich glaube, vor allen Dingen war es ja bei Dresden die Historie. Ne? Du hast dreimal den Anlauf genommen mit dem höchsten Etat und wir haben ja auch alle gesagt, es ist der Top-Favorit, deshalb war das etwas Besonderes. Ich weiß jetzt nicht, ob sich Essen, Saarbrücken oder Rostock jetzt hinstellen und sagen, wir müssen oder wir wollen unbedingt aufsteigen. Du willst natürlich oben mitspielen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Reiz. Und du hast die Löwen, wo jetzt alle natürlich gern die Favoritenrolle hinschieben. Und das musst du ja auch sagen. Also wenn du Niederlechner und Volland holst, alleine diese beiden Namen nur, und da ist ja noch eine Menge dazugekommen, dann kannst du dich auch nicht wehren, dass alle dir oder dich alle aufs Averna-Schild heben.
Ja, also es wird wirklich der Fokus gelegt auf 1860 München. Kommt man damit klar? Ich habe mit den Flo Niederlechner und Kevin Volland auch hier bei den Media Days gesprochen, direkt am Montag. Die wollen natürlich nichts wissen von Druck, wissen aber natürlich auch, was die Stunde geschlagen hat, wollen natürlich auch Gas geben, haben von einem richtig guten Team gesprochen. Es wird auch viel von Christiansen geredet, der da ein großer Faktor sein soll. Es sind nicht nur vorne Niederlechner, Volland. Aber ganz ehrlich, ich möchte nicht sagen, dass die da dann in Essen direkt mal gewinnen und dann zack, bupp, dafür kennen wir die Löwen gut genug.
Ja, aber es sind ja jetzt nicht nur die Löwen mit ihrem Spezifischen, sondern wenn alle dir sagen, hey, du hast so eine Top-Mannschaft, dann sind ja gegen dich alle auch nochmal ganz besonders heiß. Und es wird keine Mannschaft geben, obwohl wir schon Teams hatten wie Magdeburg und Paderborn, wo ich mich erinnern kann, die mit weitem Vorsprung durch sind, kann ich mir dieses Jahr nicht vorstellen. Und ich finde, für die beiden persönlich ist es natürlich auch ein gewisses Risiko. Du bist bekennender Löwen-Fan, also Volland hat ja eigentlich eine Riesenkarriere gemacht, Nationalmannschaft, Champions League, Niederlechner ist gefühlt immer noch im besten Fußballeralter. Und du hast ja eigentlich auch was zu verlieren. Wenn du jetzt zu den Löwen zurückgehst und nicht aufsteigst und vielleicht individuell nicht gut spielst, dann ist so diese Folklore, die um die herrscht, erstmal ein bisschen weg. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spieler sind, die zum Abkassieren irgendwo hingekommen sind, weil dem sich so weit aus dem Fenster gelehnt, ich bin Löwen-Fan, das ist mein Traum. Also da kannst du schon von ausgehen, dass die alles, was in ihrem Körper drin ist, raushauen werden.
Und man muss sagen, der Dr. Christian Werner Award geht bisher an Dr. Christian Werner, ja, für den besten Manager. Also klar, wir sind natürlich auch immer so ein bisschen gucken drauf. Wir sind ja in Deutschland sowieso eher mal dann gucken nochmal. Das kann natürlich auch schief gehen, aber insgesamt haben die Löwen mit den Transfers, mit der Wucht, die sie ja sowieso haben, uns eine Attraktivität beschert in dieser Saison, was der Blick auf die dritte Liga angeht. Die ist dann schon außergewöhnlich. Also das wird nicht nur bei uns besprochen, sondern es geht auch über die Drittliga-Fans hinaus. Und das ist ja schon mal gut.
Also ich bin voll bei dir. Dr. Christian Werner hat einen und sein Team im Hintergrund, da gehören ja natürlich immer mehrere Leute mit dazu, haben wahrscheinlich einen Riesenjob gemacht. Also wer die Spieler bekommt, das ist schon krass. Man ist automatisch dann in dieser Favoritenrolle. Ich glaube, das haben sie sich jetzt einfach selber zugeschoben aufgrund der Transfers. Was mich jetzt gewundert hat, letzte Woche Sonntag, er wollte ja das Saisonziel dann ausrufen. Wieso geht man dann hin und sagt, ja, wir wollen oben mitspielen? Das kannst du ja eigentlich keinem verkaufen. Warum sagt man nicht ganz klar, wie letztes Jahr auch Saarbrücken unter Ziel, wir wollen aufsteigen?
Hat er nicht geklappt.
Ja, weil er als Typ hat er jetzt einen super Job gemacht, aber er ist natürlich vor der Kamera, der könnte auch bei der UNO-Vollversammlung sprechen irgendwie. Ne? Immer diplomatisch, ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber der weiß natürlich auch, also wenn du dieses Jahr nicht aufsteigst, was willst du eigentlich noch für voraus?
Ja,
aber
dann kannst du es ja auch sagen, oder
nicht? Ja, stehe auch immer dazu. Ich finde, Ziele zu formulieren, finde ich gut. Aber es gibt halt Leute, die sind ein bisschen vorsichtiger und sagen, das kriege ich sonst bei jeder Gelegenheit um die Ohren gehauen. Aber ob er es sagt oder nicht, der Aufstieg ist eigentlich das einzige Ziel. Und die Löwen wären aber natürlich auch nicht die Löwen, wenn es jetzt nicht wieder ein bisschen Unruhe geben würde. Und dann ist immer die Frage, das wurde auch im Kicker im Kommentar geschrieben, gibt es so Spielern damit ein Alibi? Ich glaube nicht, dass irgendeiner absichtlich jetzt sagt, oh, hier ist es so unruhig, deshalb können wir nicht gewinnen. Aber wir haben ja eigentlich gedacht, Ismaik und Reisinger wären beide weg. Jetzt ist der eine immer noch da. Jetzt gibt es ja verschiedene. Also er sagt, man hat mich getäuscht. Dieses Schweizer Konsortium war gar nicht seriös. Das haben die nur gemacht, Reisinger und Co., um einen guten Abgang zu haben. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, der Ismaik, dem ist jetzt gerade aufgefallen, dass die Löwen das erste Mal eine gute Aktie sind, seit er das Geld da reingeknallt hat. Jetzt will er vielleicht doch noch nicht aufhören, ne?
Ja, da könnten wir lange drauf rumreiten. Machen wir sicherlich auch, aber mit Blick auf die Uhr.
Mit Blick auf die Uhr.
Dr. Christian Werner nimmt das A-Wort nicht in den Mund. Wir nehmen sogar zwei A-Wörter in den Mund. Ahmed Aslan.
Wahnsinn.
Alle, ja, ich würde kurz das Löwenthema noch abmoderieren, weil wir haben.
Das hast du hervorragend gemacht,
aber wir kommen ja nicht mehr zu den Löwen zurück und wir waren ja schon fleißig. Alex Klich war im Trainingslager und wir wollen natürlich Niederlechner einmal hören, der hat sich zu den Zielen geäußert.
Das wusste ich natürlich nicht.
Gut, da muss ich jetzt Janik wirklich mal verteidigen.
Wir wollen voll angreifen und das ist klar das Ziel. Da braucht man auch nicht rumdiskutieren. Wir haben eine gute Truppe. Wir können ja jetzt nicht sagen, unser Ziel ist der Klassenerhalt. Ich bin auch hierher gekommen, dass ich um den Aufstieg mitspiele. Das ist ja ganz klar.
Also Alex Lich hat schon gut vorgearbeitet. War im Trainingslager bei den Löwen, hat Interviews gemacht mit Dr. Christian Werner und Niederlechner und Volland. Kann man alles auf dem YouTube-Kanal sehen von Magenta Sport. Klickt da gerne rein, dann seid ihr perfekt vorbereitet.
Gibt's dann da auch eigentlich Untertitel? Ich habe jetzt nur die Hälfte verstanden.
Ja. Nee, klickt da gerne rein.
Das ist ein Vogel. Das ist ein Bayer.
Ja gut.
Ich muss sagen, es ist total, ich fühle mich gerade wie Tobi, es ist total schwer dagegen anzumoderieren. Man muss ja was wegmoderieren,
ja.
Einen Hinweis verkaufen.
Das wusste ich natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, es wurde hier.
Hallo, gab Standing Ovations. Hast du das Pamphlet nicht gelesen, was ich vor drei Tagen rumgeschickt
habe? Habe ich gelesen. Aber diese Moderationsbrücke, die ich da gebaut habe, da ist selbst ein Thomas Wagner.
Also verneint fast der Platz. Komm, jetzt haben wir ihn jetzt endlich hier.
Genau.
Janik, begrüß bitte mal unseren Gast.
Ahmed Aslan, wunderschönen guten Tag. Willkommen am 4:3 Tisch. Wie fühlst du dich? Du siehst auf jeden Fall blendend aus. Du grinst.
Ich wurde geschminkt. Ja, vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein. Als Zuschauer war schon sehr witzig. Jetzt freue ich mich hier auch zu sitzen.
Wahnsinn.
Ich muss übrigens ganz kurz sagen, also die beiden sehen ja euch wirklich aus wie aus so einem Modekatalog entsprungen. Ne? Ahmed Aslan, Klaus Jasula. Es gibt nur noch einen, den habe ich hier gesehen, der sieht noch besser aus als ihr beide. Ich bin gerade gegen den Panzer gelaufen, Kai Brünker, der war auch geschminkt. Ist ja geil, wie man hier alles trifft, ne?
Ja, das ist wirklich so. Das Who is Who von Liga 3. Ahmed hat auch gerade schon mal tadellos gelassen, als ich ihn zum Podcast gefragt habe. War er enttäuscht, dass du bis jetzt noch nie eingeladen warst. Tut mir leid. Also das wusste ich nicht, das macht der Janik immer.
Also du bist schuld.
Ich bin schuld, weiß ich nicht. Also wurde uns auch noch nicht angeboten vom Verein. Das ist ja mal ein Geben und Nehmen.
Also jeder schiebt es weiter, okay. Ja.
Nein, ich übernehme die Verantwortung.
Ja. Ahmed, sag uns was. Wie ist der Stand der Vorbereitung?
Ja, was heißt, sag uns was? In Rot-Weiß-Essen scheint die Sonne, ist ja nur Euphorie. Also was ich mir alles aufgeschrieben habe. Dauerkartenrekord, nach Schottland gefahren. Ja. Der BVB kommt im DFB-Pokal. Das ist ja, also ihr wohnt ja im Schlaraffenland mittlerweile, oder? Wie ist die Euphorie?
Sehr groß. Das ist auch schön. Kann dir dann in ein paar Wochen sagen, ob es wirklich so schön war oder nicht. Nee, die Vorbereitung läuft wirklich gut. Es macht Spaß. Ja, eigentlich alles gut, aber muss natürlich auch aufpassen. Klar ist die Euphorie da und sie ist auch zu Recht da nach so einer Rückrunde. Aber wurde ja eben schon angesprochen, dritte Liga unberechenbar. So war es. Ist jetzt nicht mein erstes Jahr dritte Liga und manchmal gewinnst du auf einmal gegen den ersten Platz oder gegen die beste Mannschaft 4-0 und gegen den vermeintlich Schwächsten verlierst du dann irgendwie 2-0. Deswegen sehr, sehr schwierig diese Liga und genauso sollten wir es auch angehen.
Aber dennoch sieht man ja auch hier, ihr seid mit drei Spielern und die, da würden sich schon die Leute die Finger nachlecken, das im Kader zu haben. Da sind ja noch andere dabei. Ist das somit die stärkste Mannschaft, in der du bislang gespielt hast in Liga 3? Kann man das schon sagen?
Auch das kann ich dir am Ende der Saison besser beantworten. Ja, es ist gefühlt ist dritte Liga dann ein bisschen so wie PSG. Die holen sich die besten Spieler und dann funktioniert es nicht und dann gehen die ganzen Stars und auf einmal gewinnen sie die Champions League. Ich habe in Dresden schon in einem außergewöhnlich guten Kader gespielt und wir haben es nicht geschafft. Aber ja, man muss da auch mal den Hut vorziehen, was die Verantwortlichen bei uns geleistet haben, wie sie sich bemüht haben um Spieler. Vor einem Jahr dann auch bei mir, aber was wir jetzt auch im Sommer geholt haben. Deswegen, ich glaube, das Gerüst ist gut, der Grundstein wurde gelegt, aber wie gesagt, in der dritten Liga zählt es dann nicht, ob du dann in Anführungsstrichen Namen hast oder nicht, sondern musst es dann auch irgendwie auf den Platz bekommen und das ist dann irgendwie, warum auch immer, in dieser Liga dann besonders schwer.
Du hast ja bei Vereinen gespielt, wo die Emotionsskala immer ganz besonders ausschlägt. Du bist beim HSV ausgebildet worden, du hast Dresden angesprochen, du hast in Magdeburg gespielt, jetzt in Essen. Das sind ja Menschen, Vereine, Clubs, die den Fußball atmen und leben. Und jetzt hat Yannick gerade die Vorbereitung angesprochen, waren ja schon ein paar tolle Erlebnisse dabei. Der Trip nach Edinburgh, der hatte so ein bisschen was von internationalem Europapokalvergleich. Chancen und Risiken, die Leute mitnehmen, diese Euphorie zu schüren, aber auf der anderen Seite weiß man natürlich auch, was in Essen los ist. Wenn du vielleicht nach zwei Spielen keinen Punkt hast, dann kann das ja auch ganz schnell kippen. Wie gehst du als Mannschaft, sicher auch als, oder wie geht ihr als Mannschaft, wie gehst du auch als Führungsspieler damit um?
Also ich persönlich, es gibt wahrscheinlich auch andere Spieler, ich liebe das und es muss natürlich auch mal ein bisschen dann auch was im negativen Sinne zurückkommen, wenn es mal nicht so gut läuft. Aber ich finde, das macht den Fußball aus. Wenn du jetzt bei Vereinen spielst, wo irgendwie nie was zurückkommt, kommt aber auch im positiven Sinne nie was zurück. Wenn du da dann mal einen Hattrick schießt oder so, dann fühlt sich das nicht so an, wie dann beispielsweise bei den Vereinen, die du genannt hast, wo ich gespielt habe oder jetzt in Essen. Aber grundsätzlich, vor allen Dingen jetzt am Anfang, sollte man das eher positiv sehen und mitnehmen, weil du hast einfach so viele Leute, die sich für dich begeistern, für dich als Team, aber auch als Einzelnen. Und es ist ja irgendwie das Geile. Wir sind in Anführungsstrichen Drittligaspieler nur, aber du kommst dann an der Hafenstraße an und wahrscheinlich fühlt sich das dann so auch in der Champions League an. Als Beispiel, wir sind nach Edinburgh geflogen und da sind fast 3000 Essener. Also ich weiß nicht, ob es das im Europapokal dann so oft gibt, dass dann 3000 Leute mitfliegen. Und deswegen eher zumindest erstmal positiv sehen. Aber man muss natürlich auch, wenn es mal nicht so gut läuft wie bei uns letzte Saison in der Hinrunde, muss man natürlich auch eine starke Persönlichkeit haben, auch stabil sein, um das dann vielleicht auch verarbeiten zu können. Und genau in den Phasen zählt es dann auch als Mannschaft zusammenzustehen, als Verein, sich gegenseitig natürlich auch zu unterstützen, zu helfen. Ja, aber ich will da gar nicht so viel über das Negative nachdenken, sondern eher über das Positive und so, wie die Rückrunde lief. Es macht dann einfach Spaß. Du gewinnst die Spiele, du gehst in der Stadt was essen, du triffst dann die Leute, wirst dann auch mal dafür gefeiert. Aber auch wenn es mal nicht so gut läuft und du verlierst, dann kriegst du halt mal einen auf den Deckel. Aber ich glaube, auch persönlich bringt es dann einen weiter und lässt dich auch reifen.
Viele sagen ja, eure Stärke dieses Jahr oder die Saison kann es sein, dass eure Gruppe gar nicht so sehr verändert wurde. Also man liest ja immer, Eitschberger ist weg, aber ansonsten ist der Kern, der diese erfolgreiche Rückrunde gespielt hat, zusammengeblieben. Wie viel Faktor kann das werden, so auch zum Saisonstart, wenn du jetzt guckst, die Löwen haben sich stark verstärkt oder verändert, auch Rostock hat sich verändert?
Ja, ich glaube schon, dass es sehr, sehr wichtig war, dass eigentlich alle da geblieben sind, außer den du eben angesprochen hast, Aichi. Von mir aus kann der auch sehr gerne wieder zurückkommen. Er war echt überragend. Aber sonst sind alle geblieben und ich finde das schon sehr wichtig, weil du kommst nach so einer Sommerpause in die Kabine und es ist alles so, wie wenn du gefühlt noch einen Tag vorher da warst und musst nicht erstmal dich wieder einfinden. Mit schon aber auch den einen oder anderen Neuzugang, den wir integrieren mussten oder immer noch auch tun müssen. Weil es ist jetzt nicht nur einer gekommen für Aichi, sondern schon auch ein paar mehr Spieler. Ja, aber da zählt es dann auch als Gruppe, vielleicht dann auch als Führungsspieler, die 3, 4, die wir haben, diese Leute so schnell wie möglich einzubinden und denen das Gefühl zu geben, als wenn es nicht erst die ersten Tage und Wochen sind, sondern als wenn sie schon länger da sind. Aber das ist so die größte Aufgabe, die wir haben, sofort als Gruppe zusammenzufinden, die neuen Spieler zu integrieren. Und dann sollte es eigentlich ein Vorteil sein, dass die Mannschaft so zusammengeblieben ist. Aber auch das liegt an uns, dass es ein Vorteil ist und dann nicht irgendwann zum Nachteil wird.
Und so eine Gruppe braucht ja auch einen Anführer. Das ist in Essen Sir Uwe Koschinat, der ja auch in Edinburgh hat er ein englisches Interview vom Allerfeinsten gegeben. Da habe ich gedacht, mein lieber Scholli. Und wir haben aber ja
die
auch
Schotten haben ihn nicht verstanden.
Wir haben ja auch über ihn gesprochen, als er kam, Retter und so weiter und so fort, waren ja auch kritisch. Er hat es allen bewiesen. Und wenn man sich mal so umhört, ich habe gestern auch mit dem ehemaligen Essener gesprochen, der hat gesagt, der Uwe, der passt dahin, der kann das ganz gut. Wie ist dein Verhältnis zum Trainer? Wie macht er das mit euch? Warum läuft das so gut? Warum lieben die Fans den ja auch so?
Ja, in erster Linie natürlich einfach, weil er das Unmögliche, gefühlt Unmögliche nochmal geschafft hat und nicht nur irgendwie geschafft hat, sondern das muss man schon sagen, das war eine sehr starke und außergewöhnliche Rückrunde. Ich glaube, die beste, die der Verein je gespielt hat. Ich glaube, die beste, die viele Spieler in ihrer Karriere je gespielt haben. Und ja, so wie du schon gesagt hast, der passt da einfach hin. Das ist ein Verein, wo die Leute einfach sehen, dass du nicht nur der Schickimicki-Fußballer oder Trainer bist, sondern einfach der Arbeiter bist. Und das ist ja einfach sehr, sehr akribisch. Der achtet auf jede Kleinigkeit. Wenn irgendeine Kleinigkeit mal daneben geht oder nicht passt, dann wird es auch direkt von ihm angesprochen. Und der lässt es dann nicht so durchlaufen wie vielleicht auch andere Trainer, die ich schon erlebt habe. Und ja, der macht es einfach auf der sportlichen Ebene, aber auch vor allen Dingen auf der menschlichen Ebene außergewöhnlich gut, muss man einfach mal so sagen. Und ja, ich glaube, das macht es einfach aus. Und ich glaube, dass das, so wie es zustande gekommen ist, dass er auch, so ehrlich muss man sein, die Eier hatte, in so einer Situation zu Rot-Weiß Essen zu kommen und zu sagen, ich meister das jetzt. Und er hat irgendwie nie das Gefühl gemacht, als wenn er dran zweifelt. Hat es so besonders gemacht und da muss man auch mal den Hut vorziehen, dass es dann genauso gemeistert hat und wird dann vielleicht auch zurecht gefeiert. Aber auch das zeichnet ihn aus, der bildet sich gar nichts drauf ein, sondern ist gerade wieder so, dass er sagt, es ist eigentlich nichts passiert, gefühlt bin ich jetzt erst angekommen und die Leute feiern mich nicht und ich will es jetzt einfach nochmal allen und mir selber beweisen, dass ich vielleicht auch der Trainer bin, der nicht nur retten kann, sondern auch einfach Ahnung von dem Geschäft hat und jetzt voll mit uns durchstarten will.
Ich glaube auch, das wird so ein Jahr, wo Uwe Koschinat das allen Kritikern nochmal zeigen möchte, dass er halt auch aufsteigen kann in die zweite Liga. Hat er bislang ja nicht gezeigt, aber.
Aber die Frage, die ich interessant finde, ist, Entschuldigung, wenn ich das gerade nochmal anknüpfe, weil der Fußball, für den er ja selber auch stehen will, ist ja schon auch ein körperbetonter, männlicher Fußball. Und ich finde, dass RWE, also spielerisch halt richtig viel auch für dritte Liga habt. Nicht, weil du jetzt hier sitzt oder weil Marvin hinten sitzt, sondern da ist ja jetzt nicht nur das, was du sagen kannst, da ist Powerfußball und Wucht an der Hafenstraße, sondern das ist ja auch ein spielerisches Element und ich glaube, viele werden ja auch zu euch kommen und sich erstmal hinten reinstellen. Das ist ja gar nicht so typisch für die dritte Liga. Inwiefern ist es schwierig, so einen Stil auch in eine Mannschaft rein zu implementieren? Oder auf der anderen Seite sagst du, mit so vielen guten Offensivkräften kann das auch ein Faustpfand werden?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich ja nach Essen gekommen bin und Dabrowski Trainer war. Und das war schon bekannt, dass er natürlich auch Fußball spielen lassen will und guten Fußball spielt. Und als dann klar war, dass Uwe Trainer wird, als Spieler, der eher übers Spielerische kommt wie jetzt bei mir, denkst du dann erstmal so, genauso wie du gerade denkst, kämpfen, ackern, beißen, kratzen und jeden Ball lang. Aber natürlich kommt er erstmal hauptsächlich über diese Dinge, dass man Fußball auch arbeiten muss, dass man viele Meter machen muss, viele Sprintmeter machen muss und da achtet er auch drauf. Und wenn das jemand nicht macht, kriegt das auch mal zu hören und das ist auch richtig so. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass er nicht Fußball spielen lassen will. Also ich glaube, dass er beides ganz gut kann. Und dass er genau diese Spieler auch haben will, die kicken können. Also er weiß schon, dass es die dritte Liga ist mittlerweile qualitativ so gut, dass vielleicht nur noch kämpfen und kratzen nicht mehr reicht, sondern dass man auch kicken muss. Und also ich habe bei ihm jetzt nicht das Gefühl, dass er bei mir zum Beispiel diese fußballerischen Dinge nicht mehr sehen will, sondern nur noch, dass ich laufen muss. Sondern ganz im Gegenteil. Der sagt mir gefühlt jeden Tag, mach bitte das, was du gut kannst und spiel trotzdem Fußball und da muss ich ehrlich sagen, dass mich das am Anfang schon so ein bisschen überrascht hat, weil ich dachte auch, ist er vielleicht nicht, aber der will auch guten Fußball sehen und der besteht auch drauf, aber natürlich erstmal die ersten Attribute.
Das mit dem Fußballerischen sieht man natürlich auch mit dem Blick auf den Transfermarkt. Du hast ja auch gesagt, es wurden ein paar dazugeholt. Einer, in den haben wir uns, glaube ich, alle verliebt, als er schon auf Leihbasis für Rot-Weiß Essen gespielt hat. Dann ist er zurück zum FC gegangen, wurde dort missachtet, was wir als Skandal tituliert haben.
Haben wir öfters angesprochen.
Öfters angesprochen, auch ungefragt einfach. Jetzt ist er wieder zurück. Marvin Obus. Er ist jetzt nicht hier. Ach doch, da sitzt er. Aber Ahmed, was ist das für ein Kicker? Was ist das für ein Typ, der euch vielleicht sogar so die letzten entscheidenden Prozentpunkte bringt?
Also erstmal hat Köln alles richtig gemacht. Sie sind aufgestiegen, weil sie ihn nicht spielen lassen haben. Und die zweite Sache, die sie richtig gemacht haben, ist, dass sie ihn haben nicht spielen lassen, weil dadurch ist er wieder bei uns. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Ich habe mit Marvin schon in Kiel gespielt. Und ich habe dann gegen ihn gespielt, als er seine gute Saison hier hatte, weil ich da in Dresden war. Und ich weiß nicht, ob er sich daran erinnern kann, aber ich kann es. Ich habe ihm nach dem Spiel gesagt, dass er nochmal zu Kiel einen Riesensprung gemacht hat, dass ich mich richtig freue für ihn, dass er sich richtig entwickelt hat. Und klar hat er jetzt ein schwieriges Jahr. Ich hatte das auch in Magdeburg dann und ich habe letztes Jahr auch gefühlt ein halbes Jahr gebraucht und ich bin auch nochmal einen Tick älter als er und will ihm da vielleicht auch gerne helfen, weil es wird vielleicht am Anfang, ich würde mich freuen, wenn er direkt am ersten Spieltag 2 Tore schießt, dann geht das alles auch viel schneller, aber wenn es dann mal nicht so ist, dann vielleicht auch helfen, vielleicht den einen oder anderen Tipp geben, weil, wie vorhin schon erwähnt, Selbstvertrauen sind die letzten Prozentpunkte beim Fußballer und das holst du dir einfach durch Erfolgserlebnisse und das würde ich ihm sehr, sehr wünschen und nochmal, ich bin sehr froh, dass er bei uns ist, weil er ist sehr uneitel für seinen Spielertyp, der er eigentlich ist. Wenn du dem sagst, du musst jetzt das machen und mal laufen, auch als älterer Spieler, dann kommen keine Widerworte, sondern versuch es umzusetzen. Und genau das brauchen wir, vor allen Dingen auch in Essen. Und die Leute lieben ihn schon und ich bin mir ziemlich sicher, dass er es wieder hinkriegt, dass die Leute ihn noch mehr lieben oder wieder lieben.
Bist du zufrieden mit dem, was er gesagt hat?
Sehr zufrieden.
Jetzt muss ich doch einmal, wir sind ja ein bisschen kritisch unterwegs. Jetzt muss
mein
ich doch
PayPal
einmal,
hast du.
Jetzt muss ich doch einmal reingrätschen. Also bei Obus ist ja so, es ist ja eine Rückholaktion. Die Fans lieben ihn aufgrund seiner Vergangenheit. Ist es nicht auch ein bisschen gefährlich, dass man sich immer daran messen lassen muss? Ich weiß nicht, wie viele Torvorlagen er gegeben hat damals, aber er war Topscorer bei euch. Du kennst es ja aus Dresdner Zeiten, wurde es ja auch zurückgeholt. Hat eine riesen Erwartungshaltung, wurde in deine Person gesteckt und konnte sie in Anführungsstrichen nicht ganz erfüllen wie in deinem Superjahr.
Konnte sie gar nicht erfüllen, okay, kannst du schon sagen. Keine Scheu.
Also es ist ja nicht zum ersten Mal so, dass ein Rückkehrer kommt und man kann die Erwartung nicht erfüllen. Wo liegt da die Gefahr auch? Oder siehst du die Gefahr vielleicht auch?
Ja, ich weiß genau, wie es ist. Ich bin nach Dresden zurückgekommen und ich 3 Wochen lang stand da in der Zeitung, letztes Puzzleteil, er kommt und jetzt steigen wir auf und das macht natürlich was mit einem und genau deswegen habe ich es gerade angesprochen. Ich weiß genau, wie viele Tore und Vorlagen er gemacht hat. Er hat 7 Tore und 14 Vorlagen gemacht. Oh. Und das ist schon bei einem...
So was gut vorbereitet.
Der ist der Mann der Zahlen, das sage ich dir, der weiß alles.
Ja, ja. Es ist... hätte jetzt andersrum, 14 Tore, 7 Vorlagen. Er ist auch gut vorbereitet. Ja. Nein, aber...
Mathe Leistungskurs hier.
Und genau deswegen, weil ich eben weiß, wie sich das anfühlt, weil viele das dann immer unterschätzen und sagen, ach, die lieben den und wenn der mal nicht gut spielt, dann ist das erstmal so. Genau deswegen will ich ihm auch helfen, weil ich genau weiß, wie es ist und mir hat halt niemand irgendwie geholfen, mit mir sprechen können. Ich musste das immer mit mir selbst ausmachen. Spiel in Dresden wieder nicht getroffen und so weiter. Und ja, vielleicht sollte er sich nicht direkt das Ziel setzen, wieder 7 Tore und 14 Vorlagen zu machen, sondern uns einfach zu helfen mit seiner Art und Weise, wie er spielt. Und wenn es am Ende 10 Vorlagen sind, ja gut, dann ist er super. Und wenn es nur 8 geworden sind, dann ist auch überragend. Also ja, auch an die Leute, die das vielleicht hören, die aus Essen kommen, vielleicht dann nicht immer...
Hören alle hören das.
Alle hören das aus Essen. Ja, vielleicht nicht immer die Zahlen dann rausholen, sondern einfach das Spiel so betrachten, wie er in dem Spiel gespielt hat. Und wenn er in dem keine Vorlage gemacht hat, aber 12 Kilometer gelaufen ist und den vorletzten Pass gespielt hat, ist genauso wichtig. Und ja, darauf wird es ankommen, dass man nicht immer das mit seinem letzten Jahr dann vergleicht, was man dann bei der vorigen Station hatte.
Darf wir müssen noch, auf die Uhr gucken. Ja, genau.
Darf ich noch, eine Fachfrage stellen? Ja. Also Fußballquiz, wenn du dich hiermit auskennst. Wer ist denn der einzige Spieler bei euch im aktuellen Kader, der in einer Europameisterschaftsendrunde ein Tor erzielt hat?
Also kann nur einer sein, der eigentlich nur... Ich glaube, es ist einer, der sich selber als Dirigent betiteln würde. Aber für mich ist es eigentlich einer, der mit Fußball nicht viel zu tun hat, sondern eher übers Kämpfen und Grätschen kommt. Aber.
Ach, da kommt gerade einer rein.
Aber gibt auch so ein Sprichwort, wie heißt blindes Huhn? Wie geht das?
Findet auch mal ein Korn.
Genau, ja. Das. Und so war es dann wahrscheinlich.
Also ich finde, das müssen wir jetzt mal aufklären. Also er hat wirklich bei der Endrunde gegen Kroatien getroffen, Klaus Jasula.
Er wurde angeschossen aber.
Ne? Naja, also ich muss schon sagen, ich war früher eher auch so ein ähnlicher Spielertyp. Ich habe eine Schwäche dafür. Und sowas braucht man auch als funktionierendes Baustein. Ne?
Und er kam ja rein, hat ein Eigentor gemacht. Ja. Und dann 90 plus 4 oder 5.
Also er hat 2 Tore in einem Spiel gemacht.
2 Tore, Doppelpack hat er geschnürt.
Ja. Vielleicht eins zum Schluss noch, weil es mich bewegt als HSV-Fan. Kannst du uns bitte noch mal ganz kurz die Anekdote mit Uwe Seeler erzählen, die du eben mir zugeraunt hast?
Ja, der, als ich in Hamburg gespielt hat, hat er noch gelebt. Und ja, wir haben das ein oder andere Testspiel dann mit der U23, vielleicht auch die ein oder andere Trainingseinheit dann am Ochsenzoll gehabt in Norderstedt. Der hat da ja genau nebenan, also fast auf dem Gelände gewohnt. Und ja, ich habe mich mit Levin Öztun Ali persönlich auch sehr, sehr gut verstanden. Und da hat er mir den Uwe Seeler natürlich auch mal persönlich vorgestellt. War schon cool, das alles mal zu sehen, wie er lebt, wo er lebt und was für ein Typ der ist. Und er ist schon ein überragender Mensch gewesen.
Gänsehaut.
Ja.
Und's Uwe.
Dann sagen wir Dankeschön, Ammo. Ihr müsst weiter. Ich weiß gar nicht, was ansteht. Fotos oder irgendwelche Quiz-Sachen?
Europameisterschaftsquiz.
Quiz ist ein sehr gutes Stichwort, weil das wird es auch in dieser Saison wieder geben.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche wird natürlich auch in der nächsten Saison wieder ein Thema sein bei uns.
Wir haben letztes Jahr nur eine einzige verloren.
Aber auch nur knapp.
Und wir haben natürlich wieder mal keine Kosten und Mühen gescheut und sind vorbereitet. Wie immer könnt ihr uns ja im Laufe der Saison die Fragen schicken auf unser 4:3-Handy. Veggie, die Nummer?
Irgendwas mit 0800.
Bei Veggie steht Podcast 3.
Nee, die Nummer findet ihr in unseren Shownotes, wie man so schön sagt. Und der Ochi Vrid, ja, einer der Top-Transfers im Grunde genommen dieses Sommers, der war so frei und hat uns eine Frage geschickt.
Ich bin Ochi Vrid. Ich habe eine Frage für euch mitgebracht. Und die wäre, ich wurde 2020 Torschützenkönig in der dritten Liga. War auch auf dem Aufstiegsplatz. Und nach mir wurde der Torschützenkönig nicht mehr Aufsteiger, beziehungsweise ist nicht mehr aufgestiegen. Frage für euch, wer war denn der letzte Torschützenkönig, der auch gleichzeitig mit seiner Mannschaft aufgestiegen ist?
Ja, ich bin natürlich befangen. Ich war dabei, deswegen kann ich nicht mitantworten. Aber ich bin gespannt, ob ihr es wisst.
Ja. Ich lasse weg jetzt mit dem Vortritt.
Also ich kenne einen, der glaube ich auch aufgestiegen ist als Torschützenkönig. Ich glaube, das war Anton Fink damals mit dem KSC. Aber das könnte schon ein bisschen zu lange her sein, weil das ist jetzt, glaube ich, dann doch schon 8-9 Jahre her, oder?
Boah. Ist Anton Fink wirklich Torschützenkönig geworden mit dem KSC?
Meine ich ja.
War es nicht Marvin Fourier?
Ja, aber das war, aber ich glaube, die haben aber nicht zusammen.
Anton Fink hat doch mit Marvin Fourier zusammengespielt.
Ja, aber als Fink Torschützenkönig war Fourier noch nicht da. Der war nur ein Jahr in Karlsruhe, oder?
Ja, da ist er Torschützenkönig geworden. Und ist aufgestiegen.
Also, der hat eine Attitüde heute drauf, ne? So, der hat doch mit dem zusammengespielt. Ja.
Also, ich verstehe gar nicht, wo jetzt hier die Schärfe reinkommt.
Also, ich kann
du sitzt
sagen,
hier ganz entspannt, hast schon 2-3 Weizen getrunken.
Also, einer von beiden ist auf jeden Fall, könnte es sein.
Also, ich gehe mit Fourier.
Ja, kann sein. Ich hätte jetzt Fink gesagt, aber ich möchte mich euch nicht widersetzen.
Okay, hören wir uns mal die Antwort an von Ochi Vrid.
Die Antwort lautet Marvin Fourier, 18-19 mit dem Karlsruher SC.
Ja, guck
haben
mal.
Haben wir es doch aufgeklärt.
Erstmal Dankeschön an die tolle Frage von quasi Ochi Vrid. Ja.
Aber gut in die Saison.
Ja, wir haben es gewusst.
Ja, klar.
Also ich war mir ganz sicher.
Ich nicht.
Aber es ist ein absoluter Top-Transfer, das kann man schon mal sagen. Und ihm steht das Aachen-Trikot auch sehr gut. Also da hat der Manager super Arbeit geleistet. Apropos Manager, Yannick.
Apropos Top-Transfer.
Apropos Verstärkung.
Ja, wir haben uns auch verstärkt. Nicht im Podcast, also hin und wieder kommt er auch, sondern bei Magenta Sport. Es gibt einen neuen Magenta Sport-Experten. Und als die Leute gehört haben, er wird's, hat jeder gesagt, ja klar, selbstverständlich. Natürlich hat das Aussehen, er hat die Expertise. Und auch dieses Feingefühl in der Stimme, in der Zunge, hört man auch. Herzlich willkommen an unseren neuen Experten, Markus Schwabel.
Vielen Dank für die Blumen erstmal. Ja. Ich freue mich riesig, jetzt dabei zu sein im Team und Kollegen von euch zu sein. Ich glaube, vor allem für den Podcast habe ich das Aussehen. Okay. So wie ich es ein bisschen durchgehört habe. Ich freue mich riesig und habe richtig Bock auf die Saison.
Ich weiß, ihr wart mal zu Gast bei uns, ne? Nach einem Derby-Sieg gegen die Löwen. Da wirktest du noch leicht angetrunken. Aber das war ein guter Einstand, muss ich sagen.
Ich weiß noch, du hast den Podcast aus irgendeinem Café gemacht. Da gab es im Hintergrund immer ganz viele Geräusche. Ja. Das war diese Lässigkeit.
Konterbier wahrscheinlich morgen schon.
Wahnsinn. Ich trinke keinen Alkohol mehr.
Ja, ich frage mich
nicht
aber,
mehr?
Nee.
Also heute.
Seit gestern halt.
Aber ich frage mich wirklich, also wir haben ja schon wirklich hin und wieder ordentlich Programm. Aber du bist Spieler, Sportdirektor, Ikone und dann auch noch Magenta Sportexperte. Dazu ja auch noch Vater, Ehemann und so weiter und so fort. Wie packst du das alles zeitlich? Wann werden wir dich sehen? So einmal oder...
Also der Plan ist wirklich, einmal in dieser Saison irgendwo zu sein. Nee, als ich die Anfrage bekommen habe, war auch schon klar, dass es irgendwie eng werden könnte zeitlich. Aber das ist mir wirklich so eine Herzensangelegenheit, weil ich ja schon auch ein Kind der dritten Liga bin, dass ich mir da die Zeit irgendwie freischaufel. Und zur Not muss die Kleine halt mal länger im Kindergarten bleiben. Das hilft halt dann auch nichts, weil die dritte Liga geht einfach vor.
Es ist hier kein Bewerbungsbeschreiben. Du hast es schon geschafft eigentlich. Ja. Jetzt habe ich natürlich noch mal kurz in die Recherche reingeguckt. 326 Drittligaspiele, Platz 4 in der ewigen Liste. Tut das Herz schon ein bisschen weh, dass man da nicht auf 1 gesprungen ist?
Es tut schon weh, ja, muss ich ehrlich sagen. Aber die Hauptmotivation war, Alf Minzel zu überholen. Das ist um ein Spiel, ist es mir gelungen, das habe ich ihn auch wissen lassen und daher bin ich eigentlich ganz persönlich in diese aus dieser Statistik rausgegangen, sage ich mal.
Was erwartest du denn von der Saison eigentlich, wenn du jetzt die Seite mal wechselst? Du wurdest ja sonst immer interviewt als Spieler, jetzt bist du sozusagen auf der anderen Seite. Kannst du doch mal sagen, was deine Erwartungen sind?
Was erwarte ich von der Saison? Ich glaube, es wird eine unfassbar spannende Saison mit 2, 3 Hochkarätern, die man, glaube ich, schon auch klar benennen kann, wie jetzt die Löwen. Die müssen einfach dieses Jahr, indem sie ihr Budget nach erst runter und dann ums Doppelte gefühlt hochgeschraubt haben. Du hast Mannschaften wie Rostock dabei, du hast RWE dabei. Ich glaube, das sind schon Teams dabei, die dieses Jahr wirklich angreifen müssen, fast schon. Glaube aber, dass es wieder eine sehr, sehr ausgeglichene Runde sein wird, wenn man die dreimal wegnimmt, in meinen Augen. Dann bin ich wirklich gespannt, vor allem was da unten passiert.
Wie ist es denn eigentlich, wenn man in München mal gelebt hat? Ich habe 7 Jahre da gelebt, dann war es ja eigentlich so, beim Straßenbahnduell für Hachinger gab es ja nichts Schöneres, als den Löwen zu ärgern. Ist euch ja vor allen Dingen im Sportpark auch häufiger mal gelungen. Ist es denn jetzt aus deiner Sicht, wo du jetzt nicht mehr in derselben Spielklasse bist, dass du schon sagst, Mensch, ich würde es ihnen jetzt irgendwann nochmal gönnen, dass sie in die zweite Liga zurückkommen, weil vom Fanaufkommen, von der Begeisterung, von der Popularität, ist es ja sicherlich ein Club, der, wo viele sogar sagen, die müssten in der ersten Liga spielen. Oder sagst du jetzt erstmal, ich will erstmal sehen, wie die jetzt mit dieser ganzen Favoritenrolle da zurechtkommen?
Was heißt gönnen? Im Fußball gönnen ist immer so ein Thema, wenn man da auch von der Rivalität ein bisschen befangen ist. Es ist jetzt nicht mein allergrößter Wunsch, dass 60 aufsteigt, muss ich jetzt sagen. Aber ich glaube, die müssen erstmal schauen, dass sie die Mannschaft zusammenkriegen, auch vom Teamgefüge. Haben ja sehr viele Neuzugänge, auch hochkarätige Neuzugänge. Und wie es halt immer so schön ist, Mannschaften müssen hoch von der Strahlkraft, von der Präsenz, vom Fanaufkommen. Aber die tun sich meistens am schwersten, haben wir auch beim HSV ganz lange gesehen. Deswegen, glaube ich, sind sie auch gut beraten, sich schnellstmöglich zu finden und auch die kleineren, in Anführungszeichen, Mannschaften zu schlagen, weil an denen sind sie dann immer wieder mal hängen geblieben.
60 Top-Favorit haben wir gehört. Wir gucken ja immer so, am Ende des Podcasts wird eingespielt, was wir am Anfang gesagt haben. Oftmals, muss man sagen, liegen wir sensationell falsch. Was nennen uns zwei Teams? Einen Aufsteiger, einen Absteiger. Daran wirst du gemessen.
Das muss man jetzt mal sagen. Hier kommt der Chef selber rein und bringt Cappuccino.
Ja. Mit Hafermilch. Aber und so ein bisschen Kakaopulver. Ja, nur zwei.
Ja, aber ich glaube, es kommen noch zwei. Ja.
Das ist ein richtiger Traditionalist. Schön mit Kakaopulver obendrauf. Mm.
Wir dürfen aber nicht sagen, dass es sich bei dem Chef um Manuel Fischer handelt. Da hat er drum gebeten.
Das muss ich mich festlegen.
Genau, ein Aufsteiger, ein Absteiger, oder? Das kann man noch erwarten von einem Experten.
Also ich möchte ihm jetzt gar nicht, der braucht das nicht, aber ich bringe ihm gerne bei. Ich finde es schwierig, wenn ein Experte einen Absteiger tippt, weil dann hast du die irgendwann, dann sind alle Fans schon sauer auf dich. Man kann vielleicht sagen, wo man sagt, ich glaube, dass die Mannschaft sich schwer findet, aber einen Absteiger finde ich dann schon, weil es ja wirklich was Negatives ist.
Genau, dann sagen wir dir, sich schwer findet, aber absteigt.
Also für mich ein klarer Aufsteiger ist Hansa Rostock. Aufgrund der Kaderqualität, super Trainer, kluge Transfers gemacht, auch mit Maxi Kraus und Vogelsammer, finde ich.
Wenn ich da mal einhaken darf, weil das ja, wir reden auch immer über die Wucht in Essen und in 60. Hansa, wenn das Stadion voll ist, auch Wahnsinn, ne?
Hansa ist für mich sogar von der Wucht nochmal eine Nummer über 60, weil das Stadion auch größer ist, weil die Fans nochmal einen Tick verrückter sind, was natürlich auch ganz schnell in die andere Richtung ausschlagen kann. Aber ich glaube, dieses Jahr sind sie wirklich reif. Und eine Mannschaft, die sich schwer tun wird, glaube ich, ist Schweinfurt. vielleicht die Schnüdel. Vielleicht anfangs die Euphorie können sie noch ein Stück weit mitnehmen. Ich glaube aber, dass es schon schwierig wird für Schweinfurt, ohne mich festzulegen, dass die absteigen.
Und da sage ich, die steigen nicht ab. Ich habe die Schweinfurter irgendwie, ich habe sie gestern kennengelernt, Michael Dellinger, über den werden wir auch noch ein paar Wochen.
Michael Ray Dellinger.
Genau. Es ist ein, also was für ein Typ, hat die hochgeschossen mehr oder weniger. Der arbeitet noch nebenbei, hat halbtags gearbeitet in der Regionalliga, arbeitet jetzt in der dritten Liga Teilzeit, montags und donnerstags, kann tanzen, kann den Moonwalk, schneidet sich und der Mannschaft die Haare und ist einfach ein mega Kicker auch, oder?
Er ist einerseits mega Kicker, aber auch ein super Typ.
Ihr spielt in Aalen, ne? Ja, genau.
Nee, das war Ruben Reisig. Den Dellinger habe ich kennengelernt im ersten Regionalligaspiel in Aubstadt, als wir in die Kabine gefahren sind und vier Leute geraucht haben vor dem Punktspiel, wo ich mir dachte, was passiert hier gerade? Und haben uns dann ungefähr nach 3 Minuten das erste Mal unter der Gürtellinie beleidigt und sind mittlerweile echt auch Freunde geworden. Der kann alles, ja. Aber manchmal wirkt er ein bisschen steif, wenn er dann aber in seine Dance-Moves kommt, glaube ich, kann er in den Flow reinkommen. Ja. Könnte schon eine Überraschung der Saison dann auch sein, aber ich glaube trotzdem, dass sie es schwer haben werden.
Ja, der Geist, der will doch nicht nochmal absteigen. Ich meine, mit euch muss der ja schon runter.
Ha? Ja, nee, absteigen wollen wird er wahrscheinlich nicht, schätze ich jetzt fast. Ja. Aber
glaubst du, um da mal in die Tiefe zu gehen, das ist ja auch ein regionales Konzept, sie haben ja sehr viele fränkische Spieler drin, Winsheimer kommt jetzt zum Beispiel auch noch zurück, ist ja kein Geheimnis, dass sie jetzt auch nicht im Geld baden, also für die Regionalliga war es, glaube ich, ganz gut, für die dritte Liga. Wenn du ja auch als Kind der dritten Liga mal siehst, wie sich das alles so entwickelt hat, ne? Also du hast ein Saisoneröffnungsspiel mit Essen gegen 60, wo du ja schon sagst, da kriegst du ja schon Gänsehaut, wenn du die Namen nur hörst, und ihr in Unterhaching habt sie auch irgendwie versucht mit viel Regionalem, hattet jetzt auch nicht so viel Kohle. Hast du überhaupt noch eine Chance auf Dauer, wenn du nicht auch finanziell sehr ambitioniert bist?
Ja, wenn du hoch willst, schon. Ich glaube, du kannst schon eine solide Rolle spielen, wenn du bei den Transfers von den Typen nicht daneben liegst, weil der Zusammenhalt in der Mannschaft, der trägt schon das ganze Konstrukt bei Vereinen, die eben nicht im Geld baden. Aber um ganz oben mitzuspielen, glaube ich, reicht dir ein Etat von 5 Millionen mittlerweile nicht mehr.
Aber wenn ich da nochmal nachhaken, Havelse zum Beispiel, ich war bei diesem Aufstiegsspiel gegen Leipzig, wir haben ja alle gesagt, dass dieses Aufstiegsspiel einfach grausam ist und ich glaube, die haben irgendwie ein Etat bei 1,5 Millionen oder 2 Millionen, müssen dann noch umziehen, also noch nicht mal einen klassischen Heimvorteil. Außer unangenehm zu sein, kann dieser Mannschaft doch eigentlich gar nichts helfen, aber wo siehst du eine Chance auch für so einen Club?
Ich habe vorher mit Floridl kurz gesprochen, ich glaube, der Etat ist sogar noch deutlich unter den 1,5 Millionen, was wirklich bemerkenswert ist. Ich glaube, diese Mannschaft kommt einfach über, ich identifiziere mich mit der Region. Viele Spieler, die seit Jahren dabei sind, haben jetzt in der Vorbereitung auch Ergebnisse erzielt, die man gut und gerne auch mal als absolute Ratsche bezeichnen darf. Und ich glaube, das ist ihre Chance, dass Vereine wie jetzt auch vielleicht Haching früher, wie Havelse, wie Verl, lange nicht ernst genommen werden. Da fährst du als Rostock hin und denkst, jetzt muss ich in Havelse spielen, im Eilenrieder Stadion, und da sehe ich mich eigentlich überhaupt nicht. Das sind die Mannschaften, die du dann schlägst als Havelse. Also das ist schon der große Trumpf, dass du unterschätzt wirst.
Wenn ich euch so zuhöre, sorry Yannick, dann denkst du ja schon, ey, was für eine geile Geschichte schon wieder, ne? Was Vereine angeht, aber auch so Typen, ne? Geis Dellinger haben wir gesprochen, dann in Havelse, hilf mir kurz.
Floridl,
genau, der Vorstand ist, Manager, Spieler und sowas.
Der macht, glaube ich, alles.
Der macht alles.
Dass er nicht noch den Platz abkreidet, das ist halt,
der macht auch noch was. Der hat das Trikot entworfen, das ist sein Entwurf und sowas. Also wir werden in dieser Podcast-Saison auch viele Gäste haben, die interessante Geschichten mitbringen.
Dellinger, so. Geil. Wir sind ja hier im Segment Transfers. Deswegen würde ich gerne von dir mal wissen, welche Mannschaft hat sich dieses Jahr besonders gut verstärkt? Du kannst es auch gerne an einer Person festmachen. Und wo siehst du eine Mannschaft, wo du sagst so, da könnte noch ein bisschen was gehen?
Ich glaube, der Klassiker sind wieder die Löwen. Die muss man einfach wieder nennen, mit Niederlechner, Volland, mit Däne, mit Christiansen. Das sind ja für die dritte Liga wirklich unglaubliche Transfers, auch von der Qualität, von der Historie her. Habe vorhin gelesen, dass Adamian wahrscheinlich zu Osnabrück wechselt. Das war bei mir vorher noch so ein Call. Osnabrück könnte vielleicht eine Überraschungsmannschaft sein, wenn sie vorne noch ein, zwei Transfers landen können.
In positiver Hinsicht.
Mhm. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich glaube, Regensburg wird noch was machen. Die kann ich überhaupt noch nicht einschätzen. Aber ja, 60 ist das Nonplusultra auch von der Transferbilanz dieses Jahr wahrscheinlich.
Was ist zum Beispiel mit einer Mannschaft wie Cottbus, die letztes Jahr wochenlang alles aus den Schuhen gespielt hat? Dann hat man das Gefühl bekommen, sie haben auf die Tabelle geguckt und haben sich selbst erschrocken. haben ja schon auch ein bisschen Substanz verloren. Wollitz macht weiter. Allerdings jemand wie Cigerci können sie wahrscheinlich halten. Wie schätzt du die ein?
Immer eklig. Also es ist ja auch eine spezielle Vorgeschichte mit Cottbus, auch mit Pele Wollitz durch dieses Relegationsspiel. Ich glaube schon, dass sie einen Aderlass hatten. Wenn sie jetzt Cigerci vielleicht noch abgeben müssen, dann wird es schon eine schwierige Saison. Ich glaube, haben auch Putze abgegeben. Viele Säulen auch wie Hasse und Borgmann, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja, das Grundgerüst der letzten Jahre ist ein bisschen verloren gegangen. Kann man ganz schwer einschätzen, was Cottbus diese für eine Rolle spielen wird. Aber der Pele wird schon wieder irgendwas Verrücktes zaubern, glaube ich.
Würdest du denn, nur nachzufragen, weil du ja auch sportlich verantwortlicher bist, würdest du sagen, ich verkaufe einen Cigerci, was wirst du für den kriegen? Selbst wenn du ihn verkaufst, 200.000, 300.000 vielleicht. Aber drohe damit, wieder in die Regionalliga abzustürzen, oder sage ich, nee, den muss ich mit aller Mittel halten, weil die dritte Liga mir einfach so viel mehr Aufmerksamkeit gibt?
Ich glaube nicht, dass Cottbus absteigt, wenn sie Cigerci abgeben.
Okay.
Ich glaube eher, dass die Ambitionen runtergeschraubt werden müssen, wenn sie ihn abgeben. Die Frage ist, wie brennt es finanziell in Cottbus, oder was möchte Pele bei einem Abgang vielleicht noch finanziell dazu machen von den Spielern? Ich glaube, dass sie gut beraten sind, wenn es jetzt um 200.000 geht, es nicht zu machen, weil du diese Qualität, glaube ich, auch in dem Preissegment so nicht mehr kriegen wirst.
Der Pele hat ja jetzt auch gesagt, er ist überrascht, wie schwierig es ist. Er hat damit gerechnet, nach der Saison wäre es einfacher, die Spieler zu holen, aber es ist wohl das Gegenteil der Fall. Also es kommt ja auch noch dazu. Dann hast du wirklich kein dickes Portemonnaie. Vielleicht kannst du ja auch sagen, gut, dann muss ich Cigerci abgeben, weil dafür kriege ich 3 mögliche neue Säulen. Also es ist wahrscheinlich ein Abwägen.
Glaubst du, Yannick, auch mal, um das zu sagen, weil wir, ja, ich war am letzten Spieltag in Cottbus, als die ganze Region ja gehofft hat, nochmal, ja schon, muss man sagen, dass man dort 6 Jahre Bundesliga gespielt hat, ist schon enorm, was da teilweise in einer Gegend, die ja infrastrukturell jetzt auch nicht gerade verwöhnt ist oder boomt, glaubst du, dass diese Randlage, also dieser ganz spezielle Flair, der dort in der Lausitz herrscht, dass das, weil Strassi es gerade gesagt hat, dass das trotzdem noch ein Nachteil sein kann, um Spieler zu verpflichten, die sagen, ich gehe dann nach Cottbus?
Ganz schwierige Frage. Also ich war ja nie Spieler selber, aber ich glaube schon, dass, und das hört man ja auch immer raus aus den Interviews, was Wollitz selber sagt, dass es keiner kommt nach Cottbus, um nach Cottbus zu gehen, sondern man muss schon also arbeiten wollen, und es ist ja so, man macht da ja auch gefühlt keinen Urlaub. Also das ist ist auch schwierig. Denn, also ich habe mal gehört, als ich bei Fortuna gearbeitet habe, viele Spieler sind wirklich auch gerne zu Fortuna gekommen, weil die einfach in Köln leben konnten. Das war eine lebenswerte Stadt, ohne jetzt irgendwie despektierlich zu werden.
Warum aber war?
Ist, ja, Zeit ist vorbei. Nein, auf jeden Fall ist es eine lebenswerte Stadt, und es war schon ein Faktor, besser Spieler zu bekommen. Ich glaube, Markus, du kannst es auch sagen, es ist auch einfacher, Spieler nach Unterhaching zu kommen, weil man in München leben kann. Ich glaube, so ticken junge Fußballer einfach, weil die einfach in einer Stadt leben wollen, wo viel los ist. Und da hat Cottbus sicherlich einen Nachteil. Mich überrascht es auch, dass Cottbus jetzt wirklich Schwierigkeiten hat, auch gute Drittligaspieler zu bekommen. Ich glaube, dass sie eine ganz schwierige Saison bevorstehen haben, weil die einfach diese... Ja, also letztes Jahr war die DFL da, die haben sich das Stadion angeschaut, die waren schon gefühlt mit einem Bein in der zweiten Liga, da wachsen die Erwartungen auch im Verein, und jetzt hast du jetzt den komplett konträren Fall, die müssen echt aufpassen, dass sie nicht komplett unten reinrutschen, wenn sie jetzt einen Cigerci verkaufen. Ich glaube, dass du mehr als 300.000 bekommst, wenn der bis 27 Vertrag hat. Ich glaube aber nicht, dass sie ihn verlieren. Du musst halt irgendwann abwägen, wie viel Geld nehme ich ein, und wie viel kann ich wieder investieren, das, was Markus eben gesagt hat. Ja, also ich sag in Summe, eine ganz, ganz schwierige Saison für Cottbus, und weiterhin gibt es eben die Nachteile für den Standort.
Aber vielleicht nehmen wir Markus dann einfach mal mit rein, neben dem, dass wir auch sagen müssen, also ich war in den 90ern in Cottbus, und ich war jetzt da, da hat sich schon auch einiges entwickelt. Also wir reden jetzt nicht darüber, dass du sagst, boah, ich muss sehen, dass ich da irgendwie schnell wieder wegkomme. Aber als junger Spieler, und hast ja mit Pele auch einen Trainer, der natürlich polarisiert, aber der natürlich, wenn er auf dich steht, dich auch
das
wahnsinnig
unterstützt. Also das höchste Gut, was Cottbus hat, ist einmal Pele Wollitz als Trainer, weil der einfach ein Fußballfachmann ist, der kann dich besser machen, der kann diese jungen Spieler hochbringen, der kann dir Vertrauen schenken, wenn du gut bist. Und sie haben den Startplatz in der dritten Liga, du kannst auf Spielzeit kommen, du kannst auf Aufmerksamkeit kommen, durch Magenta eben im Fernsehen gezeigt zu werden. Also das haben sie schon, und das müssen einfach junge Spieler und Berater, glaube ich, auch merken und sie für sich nutzen dann.
Was glaubst du als junger Spieler? Gibt es viele, die sagen, nee, ich möchte lieber in der Metropole spielen, oder wenn ich weit weggehe, dann vielleicht in Rostock ans Meer, weil da bin ich schön in Warnemünde lebig? Oder sagst du dann als Spieler, da muss ich auch mal 2 Jahre vielleicht weg von zu Hause in eine Gegend, die ich nicht kenne, aber es kann ein Sprungbrett sein?
Ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem. auch in der Beraterszene, aber auch bei den Spielern selbst, dass natürlich jeder gerne in Berlin, in München, in Köln lebt. Aber vor allem in dem Alter von 18 bis 23 darf ich es mir als Fußballer halt nicht aussuchen wollen, wo ich spiele. Also das, ich glaube, Aue hat ja ein ähnliches Problem, wenn man es jetzt mal so nimmt. Bei den Säulen wird es ein bisschen schwieriger, die vielleicht mit Familie kommen, wo die Frauen dann sagen, ich sehe mich halt nicht in Cottbus. Aber bei jungen Spielern, wenn das das ausschlaggebende Kriterium ist, und das ist es leider Gottes öfter, hatte letztes Mal ein Gespräch mit einem, wo ich sage, so wie würdest du dich in Rostock sehen? Sagt er, was will ich denn in Rostock? Dann sage ich, du weißt schon, dass es da auch am Meer und so liegt. Sagt er, ja, aber Rostock, was will ich da? Also das ist schon so ein Mindset, das da entwickelt wurde über die Jahre.
Peinlich, muss man
sagen. Und den jungen Spielern tut es auch nicht gut, in Großstädten zu leben, weil das Nachtleben ist schön. Die Frauen sind schön in den Großstädten, muss man einfach auch sagen.
Aber
meine Frau, ich schaue dann immer hin, weil ich bin seit 10 Jahren in einer Beziehung. Aber das ist schon ein riesengroßes Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass Cottbus damit ein Problem hat, aber das ist halt ein Traditionsverein, die einen polarisierenden Trainer haben. Also ein bisschen überraschend für mich, dass die solche Schwierigkeiten haben, irgendwie ihre Wunschspiele zu kriegen.
Matze Heidrich hat jetzt erzählt, dass doch ein Probespieler nach 2 Tagen gesagt hat, ich will hier nicht sein.
Genau,
hat dann auf Christoph Ehlich.
Ja.
Ja, muss man einfach so akzeptieren.
Ja, es ist brutal ehrlich. Ich finde es ja auch, also es, dann ist es halt so.
Wohl,
ja, dann ist er aber nicht der Richtige. Ja,
der kommt vom Starnberger See, kann ich schon auch ein Stück weit nachvollziehen, aber der ist halt auch nicht 34, wo er sagt, so jetzt entscheidet halt meine ganze Familie, wo es auch für die Kinder und Kindergarten und Schule, sondern der muss ja noch einige Jahre oder sollte noch einige Jahre spielen. Und Aue ist jetzt schon auch ein richtig cooler Verein, wo ich sage, mit Ambitionen, mit einem coolen Stadion, mit einer guten Infrastruktur.
Genau.
Also ist schon bedenkliche Entwicklung.
Und du spielst ja da auch für die, das ist ja ein Stolz, wie viel haben die? 18.000 Einwohner, die haben jahrelang 2. Liga gespielt, das ist ja eine Wahnsinnsleistung und da bist du ja, wenn du eine gute Saison spielst, die tragen dich ja da durchs Lößnitztal. Ja. Also muss schon ehrlich sagen, gerade als junger Spieler, das ist ein Argument, wenn du mit Mitte 30 sagst, so wir wollen jetzt unseren Lebensmittelpunkt irgendwo anders haben, dann kann man das verstehen, aber als junger Spieler muss man ehrlich sagen, das ist schon bedenklich, wenn das so Einzug hält.
Jo. Um das abzuschließen, danke Markus. Transfers, wir haben auch unseren anderen Experten, Fabi Klos, gefragt, was, welchen Transfer er denn so besonders sieht, wer der Beste war. Er hat sie blind gerankt und das hören wir jetzt.
Wir beginnen mit Baumann. Ich denke mal, da ist Dominik Baumann gemeint, der ja jetzt nach Saarbrücken gegangen ist.
Ja. Der geht auf die 5.
Auf die 5?
Ja.
Hast du Angst, dass der FCS absteigt?
Ja, ja.
Wirklich?
Es ist also ganz komisch, weil man muss ja sagen, er persönlich performt ja Jahr für Jahr. Nichtsdestotrotz ist es schwierig, wenn dir als Spieler so ein Ruf irgendwie anhaftet oder vielleicht auch teilweise ja, angeheftet wird, ist es nicht so einfach, den loszuwerden. Und ich drücke ihm alle Daumen und trotzdem... Auch in einem Ranking muss einer auf die 5. Also
vor allen Dingen, es ist ja auch kein Ruf, es ist ja die Wahrheit.
Ja.
Er ist einfach jetzt mehrfach abgestiegen. Marvin Obus.
Der geht auf die 3 bei mir.
Auf die 3.
Ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz interessanter Spieler, der natürlich jetzt im letzten Jahr ein schwieriges Jahr hatte, für sich persönlich. Der aber, ich habe gegen ihn gespielt, der hat ein Solo hingelegt auf der Alm, werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Also da hat nicht viel gefehlt zum Tor des Jahres.
Vogelsammer. Andreas.
Ja, habe ich natürlich, gebe ich offen zu, bin ich persönlich voreingenommen. Wäre jetzt zu frech, ihn auf die 1 zu packen. Deswegen kommt er bei mir auf die 2. Ich habe mit Vogi zusammen meine sportlich schönste Zeit erlebt und auch als Stürmer meine persönlich erfolgreichste Zeit mit ihm an meiner Seite. Wir sind nach wie vor gut befreundet und ich glaube, dass er Hansa Rostock sehr, sehr gut tun wird.
Mal gucken, was er sagt, dass er ihn nur auf die 2 gesetzt hat.
Er wird damit leben können.
2, 3 und 5 haben wir. Wir machen weiter mit Kwasi Ocivrit.
Ja, dann geht er auf die 4.
Ja. Okay.
Ja. Also hat sicherlich gute Zeiten in der 3. Liga hinter sich. Aber nochmal, gerade für Stürmer ist es überhaupt nicht einfach, dann wieder in so einen positiven Flow reinzukommen. Ich drücke grundsätzlich jedem Einzelnen von den bisher 4 genannten, weiß ja nicht, wer der 5. ist, aber drücke ich die Daumen, dass es eine tolle Saison wird, mit Erfolg mit der Mannschaft. Und trotzdem glaube ich, dass die 4 gerechtfertigt ist.
Dann ist der letzte, den ich nenne, Haugen.
Ja, bleibt ja nichts mehr übrig. Geht dann auf die Eins. Dann muss ich, falls ich den jetzt heute noch sehe, muss ich den abpassen, nochmal mit ihm sprechen, dass er abliefern muss. Dass dann am Ende der Saison hoffentlich der Top-Transfer ist.
Sigurd Haugen also.
Da frage ich mich ganz ehrlich, was ist das für ein System? 4-2-4 oder was, was die Löwen dann spielen? Bei dem ganzen Offensiv...
Na gut, Volland ist ja jemand, der hat auch auf seinen Stationen in Leverkusen und in Monaco schon dahinter gespielt.
Kann auf die 10,
kann ja, auf genau. Die 10, genau. Ne? Und ich finde, stell dir mal vor, einer verletzt sich. Also du brauchst schon gefühlt drei, kannst andersrum, du kannst drei sehr gute Stürmer gebrauchen. Aber es wird natürlich darauf ankommen, wie du hinten auch stehst. Ne? Und ich meine, sie haben einen neuen Torhüter. Das ist auch ein Risiko. Hiller war Publikumsliebling, da muss Däne direkt liefern. Hast Verlat hinten behalten. Ich glaube, der Föth, der hat mit Slovan Bratislava Champions League gespielt.
Die haben Sean Dulic natürlich als Top-Talent in der Verteidigung.
Denis noch in der Mitte, genau. Der letztes Jahr aufgezogen
und
hat.
Und Justin Steinkötter, ne? Der Ziehsohn von Thomas Kraus, ja. Der gegen die Löwen leider kein Tor geschossen hat mit dem SC Reichmannsdorf.
Aber vor allem Torgarant Sigurd Haugen. Also ich war schon ein bisschen überrascht, dass der dann doch zu den Löwen gekommen ist, weil man ja in Rostock dann ihn schon halten wollte. Wird ein interessantes Wiedersehen übrigens am 6. Spieltag. Das können Sie alle schon mal
eintreiben. Also wie gesagt, auch dieses Pokalspiel. Klöckner hat natürlich auch gezeigt, dass er gegen überragende Stürmer eine Taktik im Defensivbereich entwerfen kann. Hat Thomas Kraus aus dem Spiel genommen. Also ein erstes
Ausrufezeichen. Hat der Julian eigentlich auch gespielt, der Bruder?
Julian war lange verletzt, ist aber gestern auch, glaube ich, zum Einsatz.
Ich glaube, das muss man alles erklären. Also ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass die Löwen irgendwann gegen 60 München spielen. Das findet am 6. Spieltag
aber
statt.
In der englischen Woche
heißt exklusiv beim Magenta Sport, ja. Aber die Löwen haben natürlich gestern schon gespielt, ihr erstes Pflichtspiel im Toto-Pokal gegen den SC Reichmannsdorf, 6-0 also, erfolgreich gewonnen.
Das ist der Heimatclub von Thomas Kraus und seinem Bruder und der Sportplatz liegt etwa 300 Meter neben dem Haus, wo er aufgewachsen ist, wo die Eltern leben.
Also unser, ja, Ex-Experte, muss man sagen, hat ja mit Rapid Wien Europa aufgemischt. Ne? Genau. Also man muss das ja auch mal sagen. Hat übrigens den Brasilianern Fußballspielen beigebracht, am Strand von Rio jetzt in der langen Sommerpause. Und das exklusive Topspiel, weil du hast eben gesagt, die Löwen gegen 60, heißt Rostock gegen die Löwen. Das nur nochmal ganz kurz zu sagen.
Oh, sehr gut.
Ist überhaupt gar kein Problem.
Super. Gut, dass wir auch immer bevor besprechen, was wir denn jetzt besprechen wollen und bei einem ganz anderen Thema sind. Aber das ist ja toll.
Aber es ist auch spannend.
Sprechen wir doch mal über, ich sag mal, den ersten Teil der Sommerpause. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber irgendwie gefühlt habe ich immer nur den Namen Backhaus und Antwerpen gelesen.
Ja, gut. Womit fängt man da an?
Fangen wir mal mit Heiner Backhaus an.
Also fangen wir mal anders an. Also die dritte Liga ist ja auch immer eine Liga der Trainer. Die immer große Trainer auch rausbringt. Ich will nur mal ein paar Zahlen reinschmeißen. 14 Trainerentlassungen letzte Saison, das finde ich schon ziemlich viel. Die Fluktuation ist ja ziemlich groß. Und wir haben auch jetzt zum Start der neuen Saison 7 neue Cheftrainer auf einem Stuhl. Also Tobias Strobel, Marian Wilhelm. Aber so eben auch eine Entlassung mit Antwerpen und eben ein Abgang von Heiner Backhaus. Und jetzt kommst du, Vegi.
Ja, Heiner Backhaus beobachte ich schon ein bisschen länger, hat damals in der Nähe meiner alten Heimat bei Rot-Weiß Koblenz ja auch trainiert, war beim BFC Dynamo, bei Alemannia Aachen und hat also auf der sportlichen Seite mit Aachen natürlich, also mehr kannst du ja kaum rausholen, ne? Hat im ersten Jahr einen Rückstand egalisiert, ist aufgestiegen und hat eine Mannschaft, die letztes Jahr schon, als wir am Anfang drauf geguckt haben, gesagt haben, boah, da muss aber schon viel passen, dass die drin bleiben, relativ souverän auch nach einer Durststrecke so im Frühjahr in der Klasse gehalten, also dafür erstmal größten Respekt. Dazu gab's ja noch die außerfußballerischen Probleme, Gerichtsverhandlungen und sowas. Und ohne da jetzt durchzusteigen, wenn er damals vielleicht gesagt hätte, boah, das ist aber alles hier relativ kompliziert, ich höre auf, dann hätten wahrscheinlich viele gesagt, boah, kannst du jetzt nicht aufhören, aber vielleicht hätte es auch Verständnis gegeben. Was mich irritiert hat, und das sage ich auch ganz offen, er spricht immer von Demut, von Haltung, er hat neue Spieler auch für Aachen begeistert und ist dann plötzlich weg. Also, wenn ich das einfordere und immer wieder betone, ich finde, es kann jeder machen, was er will. Es ist am Ende bist du nur selber dir verantwortlich. Und wenn du sagst, ich spiele jetzt zweite Liga mit Braunschweig, das ist aller Ehren wert. Aber wenn ich das andere wie so eine Monstranz vor mir hertrage, finde ich es schon ein kleines Problem, muss ich ganz ehrlich sagen.
Bin ich absolut bei dir. Das Positive nochmal, das hast du herausgehoben, auch völlig zu Recht. Aber ich glaube, dass dann auch immer so Leute und Fans vor allen Dingen dann überrascht sind. Wie ist er eigentlich nach Aachen gekommen? War ja auch nicht geräuschlos. Es war im Prinzip ja auch dieselbe Chose und das widerfährt dir jetzt. Und jetzt bist du enttäuscht und verletzt, obwohl du ihn ja genauso, ne, du hast irgendeinem eine ausgespannt und bist dann enttäuscht, dass dir die ausgespannt wird. Ne? Damit, also what comes around, goes around. Nur Heiner Backhaus muss natürlich aufpassen, dass ihm das jetzt nicht weiter irgendwie so anheftet, weil ich sag mal so, du hast es gesagt, zweite Liga, Braunschweig auch, natürlich ein großer Traditionsclub, aber ist das jetzt der Schritt, den du machen musst, weil sonst nie wieder eine Tür aufgeht? Vor allen Dingen mit dem Hintergrund, du hast eine Mannschaft im Prinzip schon zusammengestellt, du hast neue Spieler überzeugt und du hast die ganze Zeit gesagt, hat ja irgendwas gesagt, mit meinem Vater würde zu mir sagen, bleib bei Aachen und was weiß ich nicht alles. Also das ist schon auf jeden Fall ein Geschmäckle, was da zurückbleibt.
Also um auf Alemannia Aachen dann zurückzukommen, also ich finde es schon schwierig, wenn du mit Spielern gesprochen hast und sie zu dem Verein geholt hast, weil du eben auch der Trainer bist, weil du sie willst und dann schlägst du als Spieler da auf und auf einmal steht da ein ganz anderer Trainer da. Das finde ich schon sehr, sehr komisch. Alemannia Aachen hat Ablösesumme für Backhaus bekommen, nicht zu knapp, glaube ich auch, das war gut. Ich finde aber trotzdem, dass Alemannia Aachen, jetzt kommen wir auf Benedetto Muzzicato, kennen wir ja alle noch aus Victoria Berlin, super sympathischer Kerl, aber ich finde es trotzdem schwierig bzw. herausfordernd für die Alemannia, jetzt diesen Fußball komplett umzudrehen. Backhaus war, hatte seine ganz eigene Spielphilosophie und Benedetto Muzzicato ist so ein, gefühlt so ein bisschen der Gegenentwurf. Und das finde ich schwierig, wenn du eine Saison gespielt hast, wo du so gut warst in deinen Automatismen und jetzt kommt ein neuer Trainer daher und dreht alles um.
Da würde ich dir grundsätzlich immer recht geben, aber in dem Falle finde ich es sogar richtig, weil das, was Backhaus hat spielen lassen, dieses bis an die Grenze und drüber hinausgehen, körperlich in jedem Spiel, du hast ja das Gefühl gehabt, die spielen einen Fußball, so einen Kamikaze-Fußball, wie lange sollte das überhaupt noch gut gehen? Dann schwierige Trainingssituationen, haben keinen festen Platz. Der Platz in Aachen am Tivoli war schwierig. Ich glaube, das kannst du nicht beliebig oft reproduzieren, dass du immer über deine Grenzen körperlich auch gehst. Du wirst auch mal ein Spiel gewinnen müssen, wo du einfach am Ende mal verwaltest für die letzte halbe Stunde. Muzzicato, der hat bei Victoria damals Berlin erst die Sterne vom Himmel geholt und nachher war es dann auch schwierig. Aber jetzt mal zu sagen, wir wollen bewusst ein anderes setzen, wir wollen auch vielleicht ein paar Spieler verpflichten, die für das Element Technik, spielerisch, kreativ stehen, finde ich schon nachvollziehbar. Das Transfergebaren von Schelig finde ich ein bisschen schwierig, einfach jeden Spieler anzubaggern in der Liga, ob der unter Vertrag steht oder
das
nicht.
Das ist schon wirklich hart.
Das ja, muss man also übrigens mal, gut, dass du sagst, das muss man mal sagen, das gehört sich doch gar nicht, oder? Also warum redet man über Spieler? Das machen nur die Bayern eigentlich.
Ja, wollte ich gerade sagen, die gehen ja Woltemann und sind dann noch beleidigt, genau, obwohl er ja 3 Jahre Vertrag hat oder sowas. Ne? Aber das ist schon, also zumindest ohne auch den Verein wohl, also erst an die Spieler und dann den Verein. Also wenn du kannst ja einen Verein anrufen und sagen, ich habe gehört, ihr habt vielleicht finanziell ein paar, könnt ihr euch vorstellen, das wäre ja noch okay. Aber das finde ich schon, das ist so ein bisschen Raubtiermentalität. Ne?
Ja, es gehört sich auch einfach nicht. Ne?
Rashid Assoussi soll ja kommen nach Aachen. Das wäre natürlich ein, muss man sagen, das wäre ein Meilenstein für die Alemannia.
Das glaube ich also, auch, ja. Das wäre auf jeden Fall, was der geleistet hat schon in seiner, guck dir Greuther Fürth an, also die wären ja beinahe abgerauscht. Also der hat da schon ordentlich was aufgebaut und wenn er die Zeit bekommt in Aachen und der ist doch da auch, der war ja in Düsseldorf, ist ja auch so
verwurzelt. Der kommt aus der Region. Hm? Ne?
Also das würde natürlich sensationell sein für den Verein.
Aber auf jeden Fall schön, dass Benedetto Muzzicato, dieser Name freut mich, wenn du das schon wieder sagst, Strassi, on air.
Sag mal, hatten wir eigentlich Victoria Berlin, hatten wir da den Podcast schon? Weil
nein,
Muzzicato
aber,
war da schon mal zu Gast.
Aber da kann ich wieder mal, ja. Damals gab es noch deine tolle Rubrik, das Top-Thema.
Ja,
und mit Klichy. Da war Benedetto Muzzicato zu Gast.
Sag's bitte einmal.
Benedetto Muzzicato.
Und auf die Vorbereitung der Saison habe ich mir genau diese Folge nochmal angehört.
Wirklich?
Und war richtig gut, muss ich schon sagen. Kann man sich auch auf dem YouTube-Kanal von Magenta Sport.
Wurde leider abgesetzt.
So, eine andere große Trainerpersonalie in der Saison oder zum Ende der Saison war Marco Antwerpen, der ja den Klassenerhalt mit dem VfL geschafft hat, ein Husarenritt in der Rückrunde. Dann aber letztendlich das Landespokalfinale gegen Lohne verloren hat und dann hat man sich dann doch sehr überraschend vom großen Marco Antwerpen getrennt. Wie habt ihr das aufgenommen?
Also ich habe tatsächlich gedacht, dass es dieses Mal anders wäre. Ja. Er hat übernommen relativ früh in der Saison, als es fast schon hoffnungslos war, konnte aber nachjustieren im Winter mit seinen Spielern, hat dann eine hervorragende Rückrunde gespielt, ähnlich wie Uwe Koschin hat mit Essen. Und ich habe gedacht, da ist nicht dieses, ich komme für die letzten 10 Spiele und bringen ja alles durcheinander, egal nur für den Klassenerhalt und muss danach eigentlich schon weg. Wir haben das ja damals beim Waldhof eigentlich schon prognostiziert. Habe ich gedacht, das ist dieses Mal anders. Und wenn du dann hörst, was da alles passiert ist, auch gerade nach diesem Finale, ne, das schon länger, das Tischtuch wohl zerschnitten und immer wieder dieselben Dinge, die bei allen Stationen auftauchen, der Umgang mit den Spielern, da muss ich dann wirklich sagen, ich habe übrigens eine Wette gegen ihn verloren, ich schulde ihm noch eine Flasche Wein, die wird bezahlt, ich werde ihm dabei mal fragen müssen. Er scheint ja unwahrscheinliche Skills zu haben, eine Mannschaft zu retten, aber ich halte ihn eigentlich für hochintelligent und dass das, was ihm immer wieder auf die Füße fällt, dass das nicht aufhört, das wundert mich einfach. Und ich glaube fast, mit Osnabrück ist jetzt dann noch die Chance vorbei, mal wieder was aufzubauen. Er muss einfach jetzt sich das Patent, ich rette alles und jeden aus egal welcher Situation, das ist auch ein Geschäftsmodell,
ja.
Aber als Trainer langfristig zu arbeiten, wie er es, glaube ich, in Lautern auch wollte und damals hat man es ja nicht so ganz verstanden, das wird schwer.
Aber ich glaube, jetzt wird sich noch mehr die Frage gestellt bei den Vereinen, okay, er könnte uns retten, aber was könnte er uns auch kaputt machen? Vielleicht wird das immer mehr. Und ich möchte einmal, ich meine, wir haben schon tausendmal über Marco Antwerpen. Ich habe ja auch hin und wieder mit ihm dann privat gesprochen und sowas und dass wir ihn alle schätzen und sowas. Aber wir bewerten jetzt auch nur die Trainergeschichte. Ich finde, die Beziehung zu Döpper ist toxisch auch ein Stück weit. Also so sieht das für mich aus. Ich weiß nicht mehr, ob das schlussendlich gut tut. Ich glaube, da sollte... Also ich möchte nicht, ich bin sowieso keiner, der sagt, trennt euch oder sonst irgendwas, aber wäre es nicht besser, jemanden an seiner Seite zu haben, der anders ist, der vielleicht ein bisschen runterholt, der ein bisschen ruhiger ist, der so ein bisschen dann dafür zuständig ist und das waren ja, ich zum Beispiel habe einen Co-Trainer in meiner Zeit bei Borussia kennengelernt, wo ich wusste, das ist ein Co-Trainer, so musst du sein, Dirk Bremser. Der hat... Dieter Hecking war... Ja, ist eine Persönlichkeit und auch distanzierter. Und Dirk Bremser hat danach noch mit den Spielern so Lattenschießen gemacht und so weiter und so fort. Aber sie hatten trotzdem Respekt und hat aber mal einen Spruch, mal lustig. Menschlichkeit. Und ich glaube, so ein Verschnitt als Gegenpol würde vielleicht besser tun als einer, der im Prinzip so ist wie du, nur anders schlimm.
Nein, ich glaube, es wäre für beide ganz gut, weil man hat zwar schon das Gefühl, dass in der Außenlinie Antwerpen ein bisschen ruhiger geworden ist, aber Döpper als Co-Trainer bei einem eher ruhigeren und distanzierten Trainer, das kann ich mir gut vorstellen, während Antwerpen eher einen braucht, der ruhig macht, aber die zwei zusammen, die sind ja wirklich zum Quadrat wahnsinnig außen, ne? Und ja, weil du ja auch eben das Landespokalfinale angesprochen hast, ich meine, ich habe gelesen, Ermittlungen, es geht ja wohl darum, dass Spieler, die von Lohne auf dem Weg nach Osnabrück schon waren, dass Antwerpen vorher zu denen irgendwie gesagt haben soll, naja, also ihr werdet ihr wohl das Spiel nicht gegen uns gewinnen, mehr oder weniger heftig, ich meine ganz ehrlich, also da Ermittlungen anzustellen, der wird denen wahrscheinlich gesagt haben, mit so einem Klapp, pass ja auf, dass ihr kein Tor machst, so, aber da, also... Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein,
also niemals, dass der Antwerpen da gesagt hat, ey, wenn du hier ein Tor schießt, dann spielst du bei mir nicht. Also das niemals.
Glaube ich auch nicht.
Naja, jetzt ist er weg. Werden wir ihn wiedersehen dieses Jahr? Ich gehe fest davon aus eigentlich.
100 pro.
Ja, ich...
dieser Rolle. Also
es soll ja wohl auch so gewesen sein, das hört man ja auch, dass Osnabrück sich neu aufstellen wollte mit noch ein bisschen mehr Kompetenz. Joe Enox zurückkommt. Enox und Antwerpen, das wissen wir auch noch aus Zeiten an der Außenlinie. Erinnert euch an das Spiel Kaiserslautern gegen Zwickau.
Ja, stimmt.
Ja, ja, klar. Wo die sich ja damals keinen Handschlag und Platz, die haben ja richtig aneinander gerasselt. Das ist vielleicht dann jetzt auch keine Kombination, die darauf hindeutet, hier mit offenen Armen und sowas. Also ich glaube, das ist sehr vielschichtig, das Thema.
Ja, kann ich mir vorstellen. Jetzt, wo du es sagst, die Bilder habe ich noch genau vor Augen.
Schade.
Stimmt.
Hätten wir jetzt einen Osnabrück-Experten hier irgendwie bei uns, dann könnten wir nochmal in die Tiefe gehen.
Ja, genau. rufen wir ihn nochmal. Flotti, bist du da? Flotti?
Ach, da ist er doch.
Und da ist er doch. Da ist er doch.
Moment mal gerade. Ach, da ist er doch. Habt ihr das nicht gemerkt, als der hier reingekommen ist? Diese Aura, diese Schönheit. Das ist einfach das wunderbare Bild dieses Podcasts.
Ja. Also erst nochmal herzlichen Glückwunsch persönlich jetzt auch. U19, DFB-Pokalfinalist und sogar Gewinner. Glückwunsch dazu.
Danke, danke.
Siehst gut aus. Hast du dich von deiner Verletzung erholt? Du bist ja da durch den 16er gekrätscht.
Geirrt. Ja, nee. Ich wusste nicht, wohin mit meiner Freude. Aber ja, du hast es beobachtet. Danke dafür.
Du siehst gut aus. Du bist gut erholt. Wir sind schon mitten im Thema VfL Osnabrück. Auf einmal entgleiten dir deine Gesichtszüge. Was ist los?
Ja, war ein hartes Jahr für jeden VfLer, für jeden Osnabrücker, der es mit dem Fußball hält. Genau. Aber mit positivem Ende, mit Happy End. Und jetzt gibt's eine neue Serie und da gucken wir mal, was dabei rumkommt.
Aber hättest du den Knall erwartet? Also ich meine, wir haben ja wirklich gesagt, das ist es jetzt. Also Antwerpen wird jetzt auf jeden Fall da auch alt.
Ja, genau. Weil ich glaube auch mit seiner Art oder kein anderer hätte das so hingekriegt. Das glaube ich schon. Und das habe ich natürlich nicht erwartet. Ich hätte auch, bin auch davon ausgegangen, dass der VfL Osnabrück den Pokal gewinnt, weil es ein ganz, ganz wichtiger, natürlich der Pokalsieg ist wichtig, aber ganz wichtige Bühne durch den DFB-Pokal für den Verein, für die ganze Stadt. Die hat da mitgefiebert und dann hat es so eine Eigendynamik genommen.
Was hast du für ein Gefühl jetzt mit dem VfL? Ist ja wirklich ein kompletter Neuanfang mit Enox und mit Timo Schulz. Ja, sag doch mal.
Ja, also Neuanfang würde ich jetzt ein bisschen gleichsetzen mit Euphorie, Freude und die teile ich noch nicht so richtig, bin da ein bisschen vorsichtiger, vielleicht bin ich auch sehr pessimistisch, weil der VfL mir dann doch nicht ganz unwichtig ist. Ich beobachte das ganz genau und ich glaube, zu meiner Euphorie fehlt noch ein bisschen was, zumindest ganz, ganz vorne Mittelstürmer.
Ich finde es interessant, dass jemand, der vor einem Jahr noch Bundesliga trainiert hat, jetzt Trainer in der dritten Liga wird, ne? Und Timo Schulz, finde, das sage ich selbst als HSVer, ein wahnsinnig sympathischer Typ, obwohl er ja eigentlich braun-weiß eingebrannt hat, ne? Und hat ja beim FC St. Pauli einen Riesenjob gemacht. Dann in Basel hat es nicht so gut funktioniert, die hatten einen Riesenumbruch. In Köln wird er immer mit dem Abstieg jetzt ein bisschen in Verbindung gebracht, obwohl seine Punktzahl ja gereicht hätte, um zumindest die Relegation zu erreichen damals. Wie siehst du ihn? Passt er als Typ gut dahin? Er hat ja einen ganz trockenen Humor aus Friese.
Ja, also der Humor, den lässt er auch hin und wieder auch in Interviews mal fallen und diese lockere nordische Art oder so, ich glaube, es passt sehr gut nach Osnabrück. Dieses Zusammenspiel, weil das ja auch in einer Führungsetage da alles ein bisschen neu aufgestellt wurde, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass auch mit Joe klarkommt, Joe Enox, dass das eine wichtige Schnittstelle ist. Die wichtigste sehe ich auf jeden Fall dann natürlich bei der Mannschaft, aber es ist auch eine ganz, ganz wichtige, dass sie eine Sprache sprechen, das vorleben, dass da kein Blatt Papier zwischen passt. Das hat Joe immer wieder betont. Ich bin gespannt, ob sie es dann auch wirklich so leben.
Ist es, weil wir das eben gesprochen haben, als du noch drin warst?
Ja.
Antwerpen und Enox, das hätte du zusammen auch gar nicht, das wäre gar nicht zum Vorstellen gewesen.
Ich habe da so eine Szene noch in Zwickau, was glaube ich, habe ich noch so in Erinnerung. Ja, genau, da haben sich auch die Hand gereicht, war ein bisschen unangenehmer, als das sonst vielleicht der Fall ist zwischen den beiden. Ja, ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat. Ich hatte damit nicht gerechnet. Ich möchte dann lieber nach vorne gucken. Und ich glaube, Timo Schulz weiß auch und hält dann, es kam mir ein bisschen gerade so vor, als ob du da irgendwie Köln, Basel, St. Pauli, als ob das viel besser wäre als VfL Osnabrück. Das kann ich mir ja nicht vorstellen. Dass
Aber ich habe nur gesagt, wenn du Bundesliga trainiert hast und jetzt gehst du in die dritte.
Ja.
Natürlich fast alles.
Ich dachte schon. Unser nächster Auswärtstermin muss doch eigentlich Gottes grüne Wiese sein, oder? Machen wir so ein VfL-Spezial? Ich meine, ist ja im Prinzip Osnabrück.
Das muss man erklären. Gottes grüne Wiese, das liegt im belgischen Viertel in Köln. Das ist eine Fußballkneipe. Ja. Durchaus bekannt über die Toren, über die Tore Kölns hinaus.
Sieg von Magenta U23.
Und da habe ich in der Tat letzte Woche mit dem Johannes gesprochen, riesen VfL-Fan. Und der hat mir zum ersten Mal so ein bisschen gespiegelt, was Fotti mir auch schon so gesagt hat. Also so die große Euphorie ist da jetzt nicht bei den Fans, weil noch irgendwie so der Stürmer fehlt. Also man hat auch mit dem Pokalfinale ist man so mit Bauchschmerzen rausgegangen aus der Saison. Also ich habe den VfL jetzt eher im unteren Drittel, siedle ich den an.
Okay, unteres Drittel ist natürlich eine Prognose, so früh schon vor der erste Ball gespielt ist, aber...
Bodenlos.
Nein. Yannick fiebert ja auch mit, das weiß ich doch. Genau.
Aber ich habe ein Herz für den VfL, aber ich habe auch so, bin noch nicht so, dass ich sage, wow.
Ja, das gesicherte Mittelfeld, glaube ich, wäre schon ein gutes Ziel. Ja.
Ich dachte, die holen jetzt Adamyan.
Der wäre für die Liga auf jeden Fall ein richtig guter Stürmer, das muss man auch sagen. Hat in Regensburg immer getroffen. Aber kann es vielleicht auch grundsätzlich so sein, weil du ja nun wirklich aus der Kurve, sage ich mal, fast kommst, weil du dieses Lebensgefühl hast. Ich habe immer das Gefühl, dass der normale Fan des VfL Osnabrück sich als geborenen Zweitligisten mit leichten Ambitionen Richtung erste Liga eigentlich sieht, obwohl man ja nie in der Bundesliga gespielt hat. Und diese dritte Liga, ja, okay, gut, also da sollten wir jetzt aber schnellstmöglich raus.
Ja, das mit der Bundesliga teile ich jetzt nicht, aber das mit der irgendwo zwischen zweiter und dritter Liga auf jeden Fall und die Ambitionen, das andersrum. Jeder, der zur Bremer Brücke kommt, der ist bereit, alles zu geben, aber erwartet dann halt auch einen Sieg.
Okay,
kommen wir nochmal zu dir, Flotti.
Ja.
Es ist mal schön, dass du ein weiteres Jahr Experte bei uns bist.
Ja.
Aber für dich gibt es dieses Jahr was ganz Besonderes. Du hast dein eigenes Format.
Ja.
Who's next? Wahnsinn. Habe ich mir sagen lassen. Erklär's doch mal.
Ja, die Jungs sind da meistens unter 23. Die brauchen auch keinen Promoter oder einen Pressesprecher oder so. Ich sehe mich da eher so als Klassensprecher, der einfach nur darauf hinweisen möchte, dass da richtig, richtig viel Talent ist. Und
also du suchst oder du findest die Talente von morgen. Du findest den Zaid Elmaler, der nächste Saison brillieren wird.
Das ist das Ziel. Ich habe keine Glaskugel. Ich hatte da drinnen gerade auch keine Glaskugel. Ich habe mich trotzdem getraut, ganz viel zu sagen. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, ich komme ja aus dem Bereich, beschäftige mich Tag und Nacht damit und habe da, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl und habe sehr, sehr viel beobachtet. Und meine Beobachtung wollte ich dann mit euch teilen und natürlich sind das Prognosen, aber die Jungs haben so viel Qualität, ich glaube an sie.
Entschuldigung, bitte, was wolltest du sagen?
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir den Kader von Hoffenheim 2 angucke, also so viele Leute kenne ich nicht und die sind alle blutjung.
Nader Jindawi.
Ja gut, den kenne ich auch noch, aber ansonsten wird es schon dünn.
Ja, also gerade bei Hoffenheim 2, da ist dann natürlich auch aus meinem Lieblingsjahrgang, das sind die 2007er, Thiago Poller zum Beispiel, der vielleicht dann noch nicht in der nächsten Saison den Schritt gehen wird, aber der unfassbar viel Talent hat, richtig Spaß macht zuzugucken. Da gibt es noch ganz andere Spieler, auch Calvin Fries, der zum Beispiel bei Hoffenheim 2 ein Innenverteidiger, ein richtiger Schrank. Deswegen, da gibt es ganz, ganz viele, da möchte ich nur darauf hindeuten und die waren noch nicht mal gerade bei meiner Auswahl dabei, das möchte ich auch nochmal sagen.
Also ganz ehrlich, noch nie gehört.
Ja. Noch nie gehört. Aber Flotti, ich muss dich jetzt mal wirklich fragen, wir hatten ja das Vergnügen, sind letztens im Spiel zusammen im Auto gefahren und wenn man redet mit dir über Fußball und du kennst ja wirklich, ich glaube, du kennst jeden U19-Spieler aus Deutschland, der unter den Top, 24 Mannschaften war. Wahrscheinlich jeden U17-Spieler. Du kennst jeden im Übergangsbereich. Das war Wahnsinn, was du mir selbst als Werder-Trainer über die HSV-Junioren erzählen konntest. Jetzt kann man doch sagen, das liegt in der Nähe. Du wusstest über Frankfurt, über selbst in Heidenheim und Chemnitz, was weiß ich nicht. Du lebst, atmest und isst Fußball. Ist überhaupt noch irgendwie Zeit für Privatleben, Flotti?
Nee, also erstmal freue ich mich, dass du das so wahrnimmst. Das ist schon mal gut. Aber ich finde auch noch Zeit neben dem Fußball, das ist richtig. Ich weiß aber auch, dass neben dem Fußball sind die ganzen Hürden ja auch, also während des Fußballs oder im Fußball sind die Hürden für die Jungs. Aber genauso sind sie auch daneben mit, also Hürden meine ich dann Widerstände, wo sie drüber springen müssen, mit auch mal mit dem Kopf durch die Wand oder so, das gar nicht, aber das habe ich ja selber alles durchlebt. Genau, und deswegen kann ich es ganz gut teilen. Und sonst muss ich ja keine Sorgen machen. Ich genieße das Leben auch.
Aber ich kann sagen, wer die letzten 3 Einladungen hat, alle abgelehnt.
Ja, da setze ich gerade auf die falschen Prioritäten. Aber ich bin auch neu in dem Job, hätte ich fast gesagt. Da,
er hat mir versprochen, beim Relegationsspiel Havelse gegen Lok ein Wochenende in Bremen. Er wird mich so ein bisschen einführen. Er wird mir abends schön essen. Ich warte seit 8 Wochen auf Terminvorschläge. Und man muss ja auch sagen, Flotti, ein großer Leistungsträger beim Fußballquiz, auch da lange nicht mehr gesehen worden.
Beim Minigolf will ich gar nicht drüber reden.
Also man muss sagen, er vernachlässigt seine Freundin ein bisschen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen.
Also ich fasse mal zusammen. Flotti, du bist auf jeden Fall einer für die wichtigen Transfers.
Aber Entschuldigung, darf ich eine Frage stellen? Die Top-Talente nennen wir jetzt gar nicht im Podcast. Die kommen dann in so einer Show, ne?
Genau, er hat ja schon 2 genannt. Ich bin, also ab und zu kommt dann mal so ein kleiner Einspieler und dann bin ich gespannt, was du uns über, wie hieß er, Calvin Fries?
Ja, Kevin Fries zum Beispiel, ja, aber der war jetzt nicht in der Auflistung, da gibt's ganz viele andere. Also ich möchte auch gerne welche nennen. Dennis Kaygin zum Beispiel durch unseren gemeinsamen Freund Thomas Kraus, natürlich ganz eng bei Rapid Wien begleitet. Hat er auch international gespielt, Conference League.
Aber jetzt haust du schon ziemlich viele Tipps raus für unsere ganzen Alibi-Manager.
Ich wollte gerade sagen, die ganzen Manager-Spiele werden jetzt ein bisschen mehr geflutet. Das ist auch gut so, das Spotlight muss dahin.
Okay. Ja.
Also mehr Top-Talente dann in deiner neuen Rubrik auf der Plattform, auf YouTube. Daniel Flottmann wird zum Star. Gott sei Dank, endlich ist es soweit.
Aber Frage noch ganz kurz, weil der Name Thomas Kraus gerade gefallen ist. War das vielleicht die wichtigste Bewährungsprobe in der Vorbereitung, dass Patrick Klöckner gestern mit den Löwen beim SC Reichmannsdorf Thomas Kraus an die Kette gelegt hat?
Ich wollte sagen, ich habe doch von Widerständen gesprochen und auch 1860 wird da noch ein paar Widerstände bekommen. Die erste Hürde ist gemeistert.
Ja. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber Flotti, wenn wir dich schon
Ich habe Angst.
Warum hast du Angst?
Ja, weil du
also du bist ja einer, der kennt sich im Fußball aus, Top-Talente, Transfers, aber jetzt geht es um was viel Wichtigeres. Es geht um Mode, es geht um Trikots. Ich habe hier eine Auswahl an den aktuellen, von den aktuellen Trikots mitgebracht. Ich habe eine kleine Vorauswahl getroffen, weil es ja mittlerweile wirklich viele sind. Und jetzt möchte ich von euch wissen, was ist denn für euch so das Modepiece, was jeder Drittliga-Fan denn da haben muss in diesem Sommer?
Das sind Fotos, keine Kekse mitgebracht.
Ich habe also, um das jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil wir ja einen Podcast haben. Ich habe hier eine Vorauswahl getroffen und mit dabei sind, und jetzt sind alle Drittliga-Fans natürlich hellhörig geworden, es ist das grüne Trikot vom MSV Duisburg. Es ist das Heimtrikot von Erzgebirge Aue. Ich sehe Elias Löder im Ausweichtrikot, glaube ich, von Ulm, das graue. Ich sehe das Trikot von Rot-Weiß Essen. Ich sehe das Trikot von Hansa Rostock. Das Ausweichtrikot vom VfL Osnabrück. Die Löwen mit einem sehr, sehr schönen Trikot. Und ich sehe das Ausweichtrikot von Wien Wiesbaden.
Mit Alf Minzel.
So, und jetzt bin ich mal gespannt. Könnt ihr gerne sagen. Was spricht euch an? Ich kann auch gerne anfangen.
Ich wollte sagen, darf der Gast zuerst? Oder
du bist der Gast.
Ja, genau. Ja, dann das machen wir einfach. Das von 1860, also ist natürlich auch top fotografiert, aber da, auf dem
Foto stimmt ja alles. Genau, davon würde ich mich nicht ablenken.
Ja, das ist ja Marketing, da haben sie bei mir schon getroffen. Also ich muss sagen, 1860 gefällt mir sehr, sehr gut.
Also ich muss sagen, erstmal, warum grün MSV Duisburg, das passt für mich.
Ist ja, ein Ausweichtrikot. Ist ein
Ausweichtrikot, aber gut.
Also ich finde es immer schön, wenn der Sponsor dann auf die Farbe verzichtet.
Ja, Trinkgut.
Weil dieses Trikot hier vom VfL Osnabrück, ich finde, das ist ein ganz schönes Rosa.
Ach, das ist rosa. Ich dachte, das
wie von Gazzetta.
Der Drucker verfärbt.
Oder mit
wie
der
von
falschen
Gazzetta
Wäsche.
Dello Sport. Aber da hat sich der Sponsor natürlich nicht nehmen lassen, trotzdem die Farbe zu behalten. Das finde ich immer unschick. Ich finde das Löwentrikot auch super, musst du eigentlich holen, aber ist natürlich super.
Löwentrikot ist super Essen, aber das Rostock-Trikot finde ich richtig
auch
schön.
Richtig,
ne? Hansa
geil.
Rostock hier mit Blau, mit Rot, mit Weiß geschwungen oben. Kein Kragen. Ich mag das nicht so mit dem Kragen.
Nee, ich finde den Kragen geil bei den Löwen, muss ich echt sagen. Das ist sowas von Retro.
Ich finde die Farben von Rostock eigentlich immer super. Das würde jetzt bei mir aber nur auf Platz 4 landen, meine Top 3. Die Löwen auf 1, Rot-Weiß Essen auf der 2 und Erzgebirge Aue. Also wirklich ohne Schnickschnack, einfach nur lila. Geil.
Ist mir ein bisschen zu viel Camouflage. Ich muss sagen, Props an WM Wiesbaden, wie Alf Minzel in diesem blauen Trikot steht. Dunkelblau mit diesem mexikanischen Muster. Brita weiß. Ich find's schön.
Und ich muss sagen, was Instagram-Filter alles möglich machen. Ne? Alf Minzel. Ja.
Sehr schön.
Toll. Ja, aber das ist ja auch nur eine kleine Auswahl. Ne?
Genau. Fehlen,
ich habe heute das Trikot von Havelse gesehen. Das hat hat er selber entworfen als Vorstand, Sportdirektor, Spieler. Sieht auch richtig gut aus.
Man muss allerdings sagen, ich finde, das Ausweichtrikot vom SSV Ulm gefällt mir nicht so gut. Wenn Daniel Flottmann jetzt drinstecken würde, hätte ich das Ding als Nummer 1 gewählt.
Ja, das kann man natürlich auch sagen.
Ja.
Naja, macht auf jeden Fall ganz viel Vorfreude auf die neue Saison. Die wird eröffnet am Freitag, den 1. August, mit einer Knallerpartie. Rot-Weiß Essen gegen 1860 München. Exklusiv bei Magenta Sport. Und vor
frei
allem,
für alle.
Ganz wichtig, es ist frei für alle. Wer ist vor Ort? Veggie ist vor Ort. Strassi ist vor Ort. Fabi Klos ist vor Ort.
Yannick ist vor Ort.
Ja, mehr oder weniger. Und wir
Doch,
wissen
du
jetzt
bist
schon...
Vor Ort.
Sascha Mölders wird auch da sein. Wir haben ohne Ende Kameras. Wir versuchen da eine gute Show zu liefern. Und zwei Leute haben auch noch richtig Bock drauf.
In Essen, Freitagabend, da muss es knallen. Da müssen wir da sein.
Haben mich ja richtig gefreut, dass wir gleich in Essen spielen, weil du weißt natürlich, Hafenstraße, Stadion, unglaubliche Stimmung. Ich weiß, da kommen so viele Löwen wie möglich mit.
Mit so einem Topspiel bist du halt auch gleich voll auf Sendung, sag ich mal.
Alle schauen, Gefühl drauf. Ja, wird gleich ein geiles Match werden, da wo wir auch gleich wissen, wo wir stehen.
Es wird dann schon schön kribbeln.
Florian Niederlechner und, ich hätte jetzt René Volland fast gesagt, Kevin Volland.
Ja, aber das hätte ich als Quiz gemacht. Flotti hat ein bisschen, soll ich das für dich übersetzen, was sie gesagt haben?
nee, ich konnte das schon deutlich verstehen und ich habe es auch gefühlt.
Ja. Flotti, ist das wirklich, also ich habe es jetzt auch gerade gefühlt. Mhm. Ich habe das Gefühl, der Niederlechner zum Beispiel ist ein Spieler, der sagt, boah, das ist geil, Essen, da will ich direkt einen Doppelpack schnüren. Weil auf den beiden lastet ja auch wirklich eine enormer Erfolgsdruck.
Ja, speziell auf die beiden, aber ich kann dir sagen, auch als Spieler, das weißt du doch auch, die ganze Vorbereitung fiebert man zum ersten Spiel hin und deswegen macht man es auch so groß. Und wenn es dann wirklich auch noch so ein großes Spiel ist, dann ist die Vorfreude ja riesig.
Du hast ja die Hafenstraße öfter schon zum Schweigen gebracht, ne?
Ja, kann sein.
Ja, mehr haben wir nicht.
Was für ein Special,
mehr
oder?
Haben wir nicht.
Toll. Gerade ist der Waldhof noch gekommen. Ja, die sind jetzt gerade reingegangen. Terence Boyd gesehen, unter anderem. Was auch noch gut, eigentlich eine interessante Frage, Flotti. Waldhof, letzten zwei Jahre, glaube ich, kurz davor gewesen abzusteigen. Haben Sie die richtigen Schlüsse gezogen?
Ich glaube ja. Also das Ende habe ich so nicht, also das Ende der Saison habe ich so nicht,
nicht
für möglich gehalten. Und daraus, glaube ich, haben Sie dieses Jahr die richtigen Schlüsse gezogen, davor nicht.
Ich glaube, das ist auch in der Rückschau auf die Saison, dass ein einziges Spiel alles entscheidet, Karrieren für einen Verein. Dieser Sieg in Cottbus, der hat Waldhof gerettet, eigentlich in einer Situation, wo keiner mehr mit gerechnet hat. Gut, die Energie war auch in einer kleinen Krise. Klavogga, Schober, Zuber, die wären alle, glaube ich, nicht mehr da. Also das finde ich schon Wahnsinn. Und ich glaube auch, sie spielen dies Jahr eine bessere Saison.
Und jetzt, wo du dieses eine Spiel ansprichst, ich komme jetzt nicht mit Meppen und so und Trauma und sowas. Nein, das ist es nicht. Aber Leon Dayaku, meine Güte, hätte der damals nicht getroffen gegen den MSV Duisburg im Grünwalder, dann wäre es was ganz anderes gewesen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte.
Und über den MSV haben wir gar nicht so viel gesprochen. Aber naja, das werden wir in den nächsten Monaten noch öfter machen. Das Gefühl habe ich. War schön mit euch. Yannick als Moderator?
Muss ich jetzt, ey, bitte, oder? Nie wieder. Wirklich, ich bin froh, dass das Ding jetzt durch ist. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr.
Ich weiß nicht, wie du das siehst. Die Pause ist ja sonst immer so, also man weiß das ja oft gar nicht, was der für eine Vorarbeit macht. Wir kriegen ein Dossier dahingelegt, da könntest du 14 Tage geschlafen haben und wüsstest trotzdem, worum es noch geht. Ne? So, und dann kommt der hin immer so demütig, ja, ihr seid on air, was mache ich da überhaupt? Und dann reißt der heute diese Moderation an sich in einer Art und Weise, die ich die richtig gut fand. Also, Tobi, ganz ehrlich, bist für mich sprachlich der Begabteste bei uns, aber du kannst ruhig noch eine Woche im Urlaub bleiben. Bitte hast nicht. In Yannick einen sehr, sehr guten Vertreter. Wie siehst du, Strassi?
Ja, so sehe ich es auch, absolut. Ich muss sagen, ich bin teilweise auch mit Gänsehaut ausgestattet gewesen, als ich ihn gesehen habe, auch mit welcher Inbrunst und Überzeugung er das gemacht hat. Er ist ja schon manchmal einer, der sich bitten lassen muss, aber heute, mein lieber Yannick, habe ich mich zurückerinnert ans Grenzlandstadion, als du für Fortuna Köln kommentiert hast. Da gehörst du hin.
Das, und ich das glaube, ist es Ding. Ist auch die Aura von Flotti, dieses alte Erfolgsduo aus dem Südstadion.
Nee, das soll es gewesen sein.
Genau. Ja. Also, nochmal die Erinnerung, 1.8. Rot-Weiß Essen, 1860 München, in dem schönsten Trikot der Liga.
Und dann sind wir dann am Montag oder am Dienstag da, ne? Wieder mit normal. Oder?
Genau.
Montag,
dann geht es am Montag, Dienstag Tobi. Wieder weiter. Tobi ist da, es gibt Streuselkuchen, Frage der Woche, ihr kennt das Spielchen.
Super.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? Fair Einschätzung, fair Einschätzung, fair Einschätzung.